Bei der Weltmeisterschaft unmöglich, bei den Players Championship Finals haben wir das Traumfinale aber noch einmal erlebt. Luke Humphries ist der bessere Luke. Der Weltmeister schlägt Littler im Finale der Players Championship Finals in Minehead. Außerdem heute im Fokus unser erster kompakter Blick auf die WM-Auslosung. Wir sind ja ganz frisch dabei und wir erwarten jetzt demzufolge eine ziemlich lange Folge von Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Wir haben viel zu besprechen heute und wir läuten heute die ganz besondere Zeit des Darts-Jahres ein. Es ist Weltmeisterschaft. In weniger als 3 Wochen geht's los. Am 15. Dezember in London. Die Auslosung ist raus. Das Turnier hat ein Gesicht bekommen und 2 Gesichter bzw. 2 Stimmen führen jetzt durch diesen Podcast. Ich bin Kevin und grüße Micha. Hi.
Ja, hallo an das andere Gesicht. Hallo Kevin Schulte, mein wunderbarer Podcast-Partner. Ich freue mich auch, jetzt hier mit dir wieder in dieser neuen Woche eine neue Folge aufzunehmen. Und es ist wirklich, du hast es gesagt, die heißeste Zeit des Jahres wird eingeläutet. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen auf die WM. Erstmal gibt's noch so viel zu den Players Championship Finals zu besprechen. Wieder 100 Geschichten, die geschrieben wurden. Und ja, einfach wieder ein unfassbares Wochenende. Aber dann, wenn es wirklich wieder in die ganz heiße Phase geht zur WM, dann ist es einfach nochmal was ganz anderes.
Ja, man kann festhalten, dies ist die letzte Folge, wo es nicht ausschließlich um WM-Content gehen wird. Denn wir werden natürlich noch, du hast es gerade gesagt, ausführlich auch Ehre, wem Ehre gebührt, die Players Championship Finals besprechen in der Analyse. Es waren ja 3 interessante Tage mit vielen Favoritenstürzen am ersten Tag, aber mit dann eben dem angesprochenen Traumfinale am Ende. Das alles wird es gleich geben. An der Stelle nochmal die Info. Natürlich könnt ihr uns weiter gerne unterstützen. Bei Patreon für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dabei. Da gibt es dann exklusives Material und vor allen Dingen gibt es jede Folge wirklich schnellstmöglich nach Aufnahmezeitpunkt für euch dort schon zu hören. Und auch jetzt in den nächsten Folgen gibt es da das ein oder andere Goodie, was wir uns da überlegt haben. Und darüber hinaus natürlich auch ebenfalls in der Folgenbeschreibung wie immer enthalten die Links zu Twitter, zu Instagram, zu Discord und natürlich auch zum Sport1 Darts Newsletter.
Dann würde ich sagen, können wir damit jetzt aber erst einmal reingehen mit den Players Championship Finals. Wir müssen natürlich sprechen über 2 Namen, über Luke Humphries und Luke Littler. Luke Littler, einmal das vorweggegriffen, der hat seit dem Beginn des Grand Slams, das sind mittlerweile 13 Spiele, kein einziges Spiel mehr unter 100 Punkten absolviert. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, aber dennoch reden wir hier zu Beginn über den Turniersieger Luke Humphries.
Ja, und damit habe ich echt nicht mehr gerechnet, nachdem Luke Littler dann schon der Mann des Wochenendes war, der wirklich jetzt so gar nicht irgendwas hat anbrennen lassen. Das war bei Luke Humphries ein bisschen anders. Wir sprechen jetzt über den Turnierverlauf der beiden und fangen natürlich an mit dem Turniersieger und natürlich mit dem Blick auf das große Endspiel, auf das Traumfinale. Humphries gewinnt 11-7 gegen Littler. Am Ende stehen beide bei den gewohnten 100-plus-Punkten im Average, aber anfangs wirkte vor allen Dingen Luke Littler sehr angreifbar, denn er hat wahrscheinlich die schlechteste Session, die schlechtesten 15 Minuten des gesamten Darts-Jahres für ihn persönlich erlebt.
Ja, es war eine ganz schwache erste Session von ihm. Humphries, der führt 4-1, ohne groß zu glänzen. Littler steht bei einem 80er Average. Deswegen eigentlich auch nochmal umso beeindruckender, dass er am Ende den Average nochmal über die 100-Punkte-Marke hieven kann. Und du hast es richtig angesprochen. Man dachte vorher, dass Littler da nichts anbrennen lassen würde. Jetzt aber doch auf einmal hier angreifbar wirkte. Vorher, wie Bernd Stromberg sagen würde, hätte man vielleicht nicht Luke the Nuke Littler sagen würden, sondern Luke Littler, Spitzname Teflon, der nichts anbrennen lässt. Also, aber dann kam es doch ganz anders und er war angreifbar. Vielleicht, ja, hat der Körper ein bisschen runtergefahren. Vielleicht waren es ein paar Süßigkeiten zu viel in der Pause. Die Story kursiert ja auch jetzt schon seit ein paar Tagen in der Dart-Szene. Also, ja, aber summa summarum war es einfach eine ganz schwache Session von Luke Littler, was man so aus den letzten Wochen nicht mehr gewohnt war.
Vielleicht hing ihm aber auch noch das Spiel von Manchester United so ein bisschen in den Knochen, die sich ja wirklich einen zurecht mühen, auch mit neuem Trainer nicht so richtig in die Erfolgsspur zurückfinden. Da gab es ein 1-1 bei Ipswich Town und dieses Spiel wird er sicherlich in der Zwischenzeit immer mal wieder verfolgt haben, so wie wir ihn kennen. Und dementsprechend gab es eben einen welcher Grund da jetzt ursächlich war, wissen wir nicht, aber es gab eben einen wirklich sehr, sehr schwachen Start. Und danach wurde es dann allerdings ein bisschen besser. Zunächst konnte Humphreys diesen Vorsprung halten, hat ihn sogar noch ein bisschen ausbauen können auf 6-2. Dann nimmt Luke Littler die 170 Punkte mit. Und Humphreys lässt vor der Pause noch wichtige Chancen liegen. Also das waren 2-3 Darts, wo er eigentlich auf 7-3 hätte stellen müssen. Macht er nicht und dementsprechend nur eine 6-4 Führung. Da war mehr drin und das war dann eigentlich potenziell so eine Szene, wo ich sage, ja, vielleicht werden wir da im Nachgang nochmal sprechen. Kam dann anders, aber solche Momente haben wir jetzt häufig an diesem Wochenende, gerade am Samstag und Sonntag, wo dann eben auch die längere Distanz gespielt wurde, haben wir in der einen oder anderen Partie immer wieder gesehen, dass es so diese eine Schlüsselszene gab und dies hätte potenziell auch eine werden können, da im 10. Leck.
Ja, es gibt immer wieder diese Schlüsselszenen und meistens ist es eben auch Luke Littler, der solche Szenen für sich entscheiden kann, der auch dann mit spektakulären Finishes oder sowas glänzen kann, super gutes Timing hat, hier 10, 11 oder 12 Darts einbauen. Du hast es angesprochen, checkt 170 Punkte, dann im ersten Leg nach der Pause nimmt er auch 164 Punkte raus und vor der letzten Pause dann auch nochmal 136, da stand es dann nur noch 7-8, aber dann war wieder so eine Phase, so ein bisschen mehr wie am Anfang, nicht ganz so schlimm, aber Littler gehen so ein bisschen die Triple- und Doppelfelder aus und hat dann nur noch 3 Aufnahmen mit mindestens 2 Trippeln und das ist dann natürlich in einem Finale gegen den amtierenden Weltmeister, gegen die Nummer 1 der Welt einfach zu wenig.
Und Luke Humphreys hat hier die Chance wirklich bravouros ergriffen, hat jetzt auch den eigenen Standard in den entscheidenden Momenten nochmal hochfahren können. Also man muss es ja auch ganz klar konstatieren, Littler, der Spieler, der hier immer 100 plus spielt und der jetzt faktisch den niedrigsten Average ausgerechnet im Finale anbieten konnte. Und bei Luke Humphreys war es ein bisschen anders. Da war auch ein bisschen Mitte 90 dabei, das werden wir jetzt alles mal durchgehen. Aber Luke Humphreys hat dann im entscheidenden Moment noch ein bisschen was draufpacken können. Und es wirkte so ein bisschen so, einmal mehr, auch als wäre Luke Humphreys überhaupt der einzige Spieler, wo man darüber nachdenken kann, dass der vielleicht so ein bisschen in den Kopf punktuell kommt von Luke Littler. Ansonsten ist das Gegenteil der Fall, aber bei Humphreys ist das schon ein bisschen so. Natürlich auch dieses WM-Finale, das steckt allen noch in den Knochen, das wird keiner jemals vergessen, ne? Dieses historische Finale dort vor 11,5 Monaten und dann gab es ein Premier League-Finale, das Littler gewonnen hat, alles cool, jetzt wieder Humphreys, aber also die beiden, die können schon die nächste Ära auch prägen, die nächsten Jahre.
Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also ich habe irgendwie bei den ganzen anderen Top-Spielern, also ob es jetzt ein Michael van Gerwen ist, ein Rob Cross oder ein Andrew Gilding, da habe ich irgendwie nie das Gefühl, dass die jetzt bei Luke Littler irgendwie so in den Kopf kommen, sondern dass Luke Littler eher nochmal mehr gewillt ist, gegen diese Spieler dann sein absolutes Top-Spiel zu zeigen in diesen Momenten. Wir sprechen dann nachher über seinen Turnierverlauf. Rob Cross wird da auch noch mit drinne vorkommen, aber Luke Humphreys ist so der Einzige, wo man sich denkt, okay, da kommt Littler vielleicht auch hier und da ins Grübeln und denkt sich, diese Partie, die ziehe ich nicht unbedingt. Lass uns jetzt aber erstmal sprechen über den Weg zum Titel von Luke Humphreys und es hat begonnen mit einem 6-2 Auftaktsieg über Gabriel Clemens. Wir haben vorher aus deutscher Sicht konstatiert, dass das wirklich eine schwierige Partie werden könnte für Gabriel Clemens. Am Ende war Humphreys doch eigentlich schlagbarer, als wir ihn vielleicht erwartet haben, aber leider nicht genügend Körner im Tank von Gabriel Clemens, um es dann am Ende wirklich zu vollenden.
Ja, sicherlich rückblickend betrachtet keine allzu steile These, dass wir sagen, es wird schwierig für Clemens. Das war es auch und trotzdem die beiden...
Das war einer meiner besseren Calls an diesem Wochenende.
Ganz genau, also diesmal hattest du da vor allen Dingen am Freitag dann nicht so das glückliche Händchen, denn ich glaube, die meisten deiner Viertelfinal-Calls sind ja schon am Freitag dann nach Hause geschickt worden. Aber auch
was heißt die meisten meiner Viertelfinal-Calls? Ich habe immerhin 1 von 8 korrekt gehabt.
Immerhin, sehr gut.
Und das war aber am Ende der Gesamtsieger und den hast du nicht korrekt.
So, da könnte man sagen, in der Gesamtwertung steht es 1-1, weil ich habe auf Littler getippt, gesamt im Finale gegen Humphreys. Du hast auf Humphreys getippt im Finale gegen weiß ich nicht mehr wen. Und bei mir waren die Viertelfinal-Tipps sehr, sehr gut. 50% richtig. 4 von 8. Spieler wie Joyce, Van Dijvenbode, sie haben abgeliefert. Bitte nimm mir nicht jetzt diese 30 Sekunden Ruhm, das wollte ich jetzt nur nochmal einfach loslassen. Du hast mir eine sehr schöne Brücke gebaut, danke dir dafür. Eine sehr schöne Brücke wurde eigentlich auch Gabriel Clemens gebaut, denn Luke Humphreys war, wie du sagst, er war schlagbar grundsätzlich, weil er jetzt nicht so diese astronomischen Darts gespielt hat, aber Clemens von Anfang an auf die Doppel nicht zur Stelle. In beiden Anwurflegs hat er 60 Punkte nicht löschen können, also 4 verpasste Chancen schon mal in der Anfangsphase und dann steht es eben statt 2-1 0-3, er kassiert das 0-4 und danach spielt das befreit auf, muss man ganz klar sagen. Da fallen dann auch die Triple 20 Segmente, aber der Rückstand letztlich zu groß und einmal mehr irgendwie, ja, so ein Spiel, da kann man jetzt nicht groß meckern, die Statistiken gar nicht so verkehrt, aber ja, irgendwas ist immer gegen die Großen, meistens zumindest, wenn es bei den Majors für Gabriel Clemens zur Sache geht.
Ja, das Problem wird definitiv nicht die Phase sein, als es schon 4-0 stand, sondern halt der Weg bis dahin. Wenn du gegen so einen absoluten Topspieler in so einer kurzen Distanz 4-0 hinten liegst, dann musst du halt dann schon wirklich astronomische Darts spielen, um das noch zu drehen und da erstmal an Gang zu kommen. Oder es ist halt einfach die Anfangsphase, die du verschlafen hast und deswegen auch das Spiel, welches du verlierst. Weiter ging es für Luke Humphreys mit einem 6-3-Sieg über Raymond van Barneveld, dort auch deutlich über 100 Punkte gespielt. Die Schlüsselszene im zweiten Leg, da verpasst Barney 3 Breakchancen zur 2-0 Führung. Dann hätte diese Partie vielleicht auch nochmal einen anderen Verlauf genommen. Am Ende ist es hier ein relativ souveräner Sieg für Luke Humphreys und Raymond van Barneveld, der dann auch noch unter die 90-Punkte-Marke rutscht. Also schon ein relativ eindeutiges Ding.
Danach ging es weiter gegen Damon Hatter am Samstagabend. Humphreys gewinnt mit 10-6. Hatter mit einem sehr guten Start geht in Führung mit Break, mit 3-1 führt er, verliert dann aber 5 Legs in Folge und das dann hier so die entscheidende Wegmarke in diesem Spiel. Also nach der ersten Pause Humphreys der klar bessere Spieler und Humphreys hat es dann auch hinten raus sehr souverän gespielt. Er brauchte in Anführungsstrichen nur noch einen besonderen Moment überhaupt. Ansonsten waren das immer so sehr, sehr einfache Finishes, aber zum 7-4, da setzt er unter Druck wirklich nochmal ein High-Finish, wirklich Damon Hatter quasi ins Gesicht, statt 6-5, statt der Chance zum 6-5 gibt es eben das 7-4 und damit war die Partie auch durch und Humphreys hatte sich qualifiziert für den Finaltag und dort gegen Ryan Joyce natürlich dann auch ein Spiel, wo in keiner Welt irgendwie eine Überraschung drauf stand und wo von Anfang an klar war, dass Joyce auch sehr zufrieden war mit diesem Viertelfinaleinzug und Humphreys dann da durchkommen würde.
Ja, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das Problem bei, ich sag mal, Ryan Joyce oder stellvertretend für Spieler, bei Spielern, die ein bisschen weiter hinten in der Weltrangliste stehen, dass sie dann für sich selber ja zwar auch schon ein gutes Ergebnis eingefahren haben mit diesem Viertelfinale, aber dann so ein bisschen, ja, dieser Mechanismus einsetzt, jetzt habe ich das gute Ergebnis schon, das jetzt ist schon ein großer Erfolg und dann nicht nochmal dieser pure Wille, diese Anspannung kommt, jetzt will ich noch ein Stück weitergehen, jetzt möchte ich unbedingt das Halbfinale. Also von daher ein bisschen einfacheres Spiel gewesen für Luke Humphreys. Anders war das bei Dirk van Dijvenbode im Halbfinale, da hat man schon gemerkt, dass Dirk eigentlich wollte, dann aber auch nicht so ganz richtig konnte. Dirk van Dijvenbode vom Typus her natürlich auch jemand ganz anderes als beispielsweise Ryan Joyce. Luke Humphreys und Dirk van Dijvenbode in dieser Partie beide nur mit knapp 30% auf die Doppel. Das war ja von beiden nicht die allergrößte Glanzleistung. Humphreys, der wirkte so ein bisschen ermattet, ein bisschen müde, muss man sagen. Hat nicht ansatzweise so clean gespielt wie Luke Littler beispielsweise. Und die Schlüsselszene war eigentlich, als Dirk 6-2 geführt hat, kassiert dann das 3-6 und muss eigentlich das 7-3 machen zur Pause, war hier wirklich eine verpasste Chance, um in das Finale einzuziehen, weil Humphreys war auch in diesem Spiel schlagbar.
Ja, eigentlich hat er Luke Humphreys genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Er hat auch anfangs seine Chancen genutzt und muss dann eben kurz vor der zweiten Pause muss er die weitere Chance nutzen. Also auch hier reden wir dann wirklich mal über eine Schlüsselszene, die dieses Spiel auch zum Drehen gebracht hat. Humphreys kommt irgendwie durch. Das zeichnet natürlich auch so einen Champion aus, aber für Dirk van Dijvenbode hat sich das jetzt am Ende sicherlich nicht so cool angefühlt, weil Humphreys wirklich ein bisschen was angeboten hat, auf Doppel generell an diesem Wochenende nicht so klinisch unterwegs gewesen. Ja, und für van Dijvenbode war hier wirklich ein zweites Major-Finale in seiner Karriere im Bereich des Möglichen, hat aber nicht sein sollen und Humphreys ist dann eingezogen ins Endspiel und hat dort dann eben seine beste Leistung am ganzen Wochenende gebracht, hat hier nur zweimal 100 plus gespielt, in Anführungsstrichen nur zweimal gegen Barney und dann auch gegen Luke Littler. Sprechen wir mal oder ordnen wir mal diesen unfassbaren Lauf von Luke Humphreys ein und zwar Es ist Major-Titel Nummer 7, 6 davon eben Single-Titel plus dann eben in diesem Jahr der Titel beim World Cup mit Michael Smith. Und da reiht er sich mittlerweile in einen wirklich sehr illustren Kreis ein. Also vor ihm stehen eigentlich nur noch die allergrößten aller Zeiten mit Taylor und Van Gerven. Und ansonsten ist er da so in einer Range mit Peter Wright, James Wade, also Luke Humphreys. Der ist definitiv jetzt innerhalb von einem Jahr auch in die Rekordbücher weit nach oben eingestiegen.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, Peter Wright, der steht bei 8 Single-Major-Titeln, die er eingefahren hat. Aber man muss sehen, bei Peter Wright kam der erste Titel 2017. Humphreys hat das jetzt alles so über die letzten Jahre geleistet. Und anders als bei einem Peter Wright, über den wir auch später noch sprechen werden, hat man einfach bei einem Luke Humphreys jetzt 0,0 das Gefühl, dass das jetzt irgendwie endet. Also das geht ja immer heiter weiter. Und wenn, dann endet dieser Run oder ist kurzzeitig unterbrochen, weil Luke Littler eben noch einen Ticken besser spielt. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. 2023 gewinnt er den Grand Prix, den Grand Slam und die Players Championship Finals. 2024 die WM World Cup Matchplay Players Championship Finals. Also wirklich absoluter Wahnsinn, Luke Humphreys. Da kann man nur seinen Hut ziehen, was dieser Mann über die letzten 2 Jahre abgerissen hat.
Und den Hut, den werden wir auch ziehen vor dem unterlegenen Finalisten von Luke Littler, der natürlich auch ein Mann für die Rekordbücher sein wird. Der ist ja da auch schon relativ weit nach vorne gekommen, dürfen wir auch nicht vergessen. Es hätte sogar noch ein bisschen mehr sein können, wenn er im Finale und in den PC Finals da im Endspiel nicht von Humphreys jeweils gestoppt worden wäre. Sprechen wir über den Weg ins Endspiel von Luke Littler. Es begann mit einer Machtdemonstration gegen Rob Cross, mal ebenso am Freitagabend 15 Minuten gespielt und Rob Cross musste schon wieder von der Bühne. Aber da ist auch endlich mal ein Spieler, einer der Top Guns, musste so richtig dafür bezahlen und musste richtig leiden für eine richtig schlechte Players Championship-Saison. Also wenn er jetzt irgendwie weit oben gestanden hätte, wie sich das gehört für einen Rob Cross, dann hätte er auch nicht an einem Freitagabend gegen Luke Littler spielen müssen. Also dementsprechend ja, hat er da ordentlich eine Abreibung kassiert mit 6:0. Das war wirklich krass.
Ja, es war absoluter Wahnsinn. Also ich meine, aus der Sicht von Rob Cross, du spielst dir auch über 100 Punkte und hast rein gar nichts zu melden. Luke Littler, der fegt eben drüber 6:0, fast 113 Punkte im Schnitt. Das ist wirklich phänomenal. Also man darf niemals vergessen, dieser junge Mann ist 17 Jahre alt und er stellt die gesamte Dartswelt auf den Kopf, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Hier schon wahnsinnig gut in das Turnier gestartet, dann geht's weiter in Runde 2, siegt er mit 6:2 über Richie Etthaus, hat im letzten Leg nochmal 8 perfekte Darts, die er spielt, beide im Schnitt bei 105 Punkten, auch Richie Etthaus kann sich hier wenig vorwerfen, aber Luke Littler da einfach nochmal besser und ich meine, dann macht er da einfach weiter, auch 104,7 Punkte, wieder fast 105 im Achtelfinale, 10:3 über Danny Noppert, bis zum 3:2 war die Partie noch so ein bisschen ausgeglichen und dann hat Noppert irgendwann auch die Flinte ins Korn geworfen, weil da hat er auch kein Land mehr gesehen, das auch vollkommen zu Recht. Also die beiden trennen hier am Ende 15 Punkte Unterschied im Average, die hier am Ende stehen. Also ja, Luke Littler, es ist Wahnsinn.
Ja, und mit Richie Etthaus nicht nur einen frisch gebackenen Major-Champion geschlagen, sondern auch noch einen weiteren mit Mike De Decker, der natürlich auch mit dem neuen Selbstvertrauen ausgestattet sich ein bisschen was ausgerechnet haben dürfte. Aber ja, da hat er die Rechnung auch ohne Luke Littler gemacht. Im Viertelfinale am Sonntagnachmittag gewinnt Littler auch diese Partie mit 10:3, spielt auch hier ja an die 104 Punkte im Schnitt. De Decker liegt bei 97 und ist bereits chancenlos. Also das reicht dann schon, um wirklich chancenlos zu sein. Und De Decker bringt auch nur einmal seinen eigenen Anwurf durch und dementsprechend von Anfang bis Ende war es auch hier wieder eine Machtdemonstration. Und Littler sagt im Interview danach, dass De Decker ihm nach dem Spiel dazu geraten habe, einen anderen Sport anzufangen. Also das zog sich auch so ein bisschen durchs Turnier, dass auch Danny Noppert dann irgendwie so fast ehrfürchtig war, als er Littler gratulierte. Das war bei De Decker auch ein bisschen so, also was heißt ehrfürchtig, aber zumindest das überhaupt nicht das Gefühl so im Raum war, in der Halle war, hier habe ich jetzt irgendwie eine Chance verpasst, so wie das bei Dirk war im Halbfinale gegen Luke Humphreys. Und dementsprechend, ja, sie huldigen ihm dann und das auch völlig zu Recht nach diesem Turnierverlauf. Im Halbfinale allerdings, wenn wir darüber sprechen, da wurde es dann auch für Luke Littler ein bisschen enger als vor allen Dingen nötig, denn dieses Spiel muss er eigentlich auch klarer gewinnen. Am Ende ist es ein 11:9 gegen den Smudger, gegen Ross Smith.
Ja, Littler, der hat relativ schnell 4-0 geführt, dann gewinnt Smith ein Leck und der feiert das bereits da schon so ein bisschen ironisch ab. Littler dann mit dem 5-1 und dann gewinnt Ross Smith auf einmal 5 Lecks in Folge. Man hatte aber eigentlich nie so wirklich das Gefühl, dass Littler diese Partie irgendwie verlieren würde. Also auch am Ende, als er Smith nochmal reinsetzt und das Match nicht zubekommt und da wirklich mehrere Matchstarts immer wieder an den Doppelfeldern vorbeisetzt, hatte man nicht so wirklich das Gefühl, dass das jetzt hier so ein Game-Changing-Moment wäre. Im letzten Leg startet Littler dann mit 174 Punkten rein und macht es dann auch ja eigentlich ein bisschen zu spät, klar, aber spielt auch hier wieder knapp 105 Punkte, also wirklich Littler auf einem super Standard, wo er aktuell drauf agiert. Das wird für die WM wirklich, ja, richtig spannend. Und um da schon mal so ein ganz bisschen vorwegzugreifen, wer soll diesen Mann stoppen, wenn nicht Luke Humphries? Luke Littler seit der WM holt den Titel in der Premier League bei den World Series of Darts Finals und gewinnt den Grand Slam, erreicht das Finale bei der WM, bei den Players Championship Finals, also auch das wirklich ein absoluter Starter hier auf dem Circuit. Ich meine, der ist jetzt nicht mal ein Jahr mit dabei. Das ist Wahnsinn.
Deshalb ist es auch gut, dass du das jetzt einmal zusammenfasst, denn wir haben natürlich jetzt Luke Littler einmal bei jedem Turnier gesehen. Und diese Bilanz ist unfassbar gut. Und trotzdem gab es da noch 3 nicht gerade irrelevante Turniere, Matchplay, Grand Prix, EM, wo er in der ersten Runde ausgeschieden ist, wo er natürlich auch, weil er zu dem Zeitpunkt auch noch keine Setzung hatte und so, wo er dann natürlich auch häufig gegen den ein oder anderen richtig starken Spieler gelost wurde und vor allen Dingen natürlich gegen Andrew Gilding, den schlägst du natürlich am seltensten einfach so im Vorbeigehen. Aber ich meine, wir reden ja dann wirklich über 3 Erstrundenniederlagen für den Golden Boy des Dartsports und trotzdem fällt das jetzt gar nicht mehr ins Gewicht, weil er eben bei allen anderen Turnieren sowas von gut abgerissen hat. Was für ein tolles Jahr und ich bin gespannt, wie jetzt seine zweite WM-Teilnahme laufen wird, aber das werden wir gleich besprechen. Ich würde sagen, an der Stelle, lass uns erstmal so ein bisschen weiter in die Details gehen hier bei den PC Finals und lass uns natürlich auch weiter über die Deutschen sprechen. Über Gabriel Clemens haben wir bereits gesprochen, aber es gab ja noch 2 weitere deutsche Spieler.
Ja, lass uns reinstarten mit Martin Schindler und da können wir ein bisschen gemächlicher anfangen, weil das war ein relativ gemächliches Spiel. Er gewinnt mit 6-2 gegen Brandon Dolan, beide bei unter 84 Punkten im Schnitt, Dolan sogar nur bei 78. Es war wirklich ein sehr schwaches Niveau, aber Martin kommt dort durch und das ist am Ende des Tages alles, was zählt. In 2 Jahren fragt keiner mehr nach dem Average, sondern nur, hast du gegen Brandon Dolan gewonnen? Und das kann Martin beherzt mit Ja beantworten. Brandon Dolan, das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, in diesem Spiel mit wahnsinnig vielen Bouncern. Also da bei einer 180 Bouncen ihm auf einmal 2 Darts aus der Triple 20 raus, einmal einer aus dem Bull. Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind ihm 287 Punkte rausgebounced. Bei 8 gespielten Legs, also 4008 Punkten insgesamt, sind das etwas mehr als 7% an Punkten, die nur rausgebounced sind und auf dem Boden lagen. Das heißt, jedes Leg anstatt von 501 Punkten musst du mit diesen Bouncern eingerechnet eigentlich von 541 Punkten runterspielen. Und da musst du schon in jedem Leg immer ein Triple mehr treffen als der Gegner. Also das ist wirklich auch schon ein bisschen ärgerlich gewesen. Und hier für 8 gespielte Legs 287 Punkte rausgebounced ist schon eine ganze Menge.
Ja, waren noch nicht die besten Bedingungen da am Freitag. Es war ja sehr kalt, also haben wir auch nicht das erste Mal erlebt, dass die klimatischen Bedingungen in Minehead nicht die allerbesten sind. Es gab
war die Scheibe gefroren.
Es gab jetzt zwar keinen richtigen Sturm, aber also das hatten wir auch einmal bei den UK Open, was war 2018, glaube ich, als es dann diesen Sturm gab und mehrere Spiele auch nicht angereist kamen und dann plötzlich David Pallett, Corey Cadby im Halbfinale standen. Und ja, diesmal war das jetzt nicht so schlimm, aber es war insgesamt einfach klimatisch schwierig, um es mal so auszudrücken. Schindler und Clemens hatten ja zusammen ein Apartment und da ging die Heizung nicht, da waren es dann 15 Grad. In der Halle war es jetzt auch nicht so pralle und ja, vielleicht, wenn dann dadurch das Board auch ein bisschen härter ist oder so, ne, kann es vielleicht auch ein bisschen Bounce-Outs begünstigen, weiß ich jetzt nicht. Ne. Wäre jetzt nur so eine Theorie, weil es fiel wirklich auf, gerade am Freitagnachmittag.
Na, vielleicht muss dann sonst irgendwie Kirk Bevins vorher auf die Bühne kommen und die Scheibe kratzen mit so einem Eiskratzer oder irgendwie sowas.
Wir wissen doch beide, dass Kirk Bevins sich eher scheut vor größeren Eingriffen in das Spiel und dann einfach das Ganze erwidert mit einem Thank you.
Thank you reicht jetzt, musst jetzt nicht mehr vereist sein. Aber dann ging es ja besser weiter für Martin Schindler gegen Ryan Meikle. Am Ende dort einen 6-4-Sieg. Das war vom Niveau dann auch wieder wesentlich besser. Martin mit dem Break vorne beim 3-1 und danach lässt er eigentlich ein bisschen was liegen. Meikle, der holt das Break zurück. Es steht 3-3, aber es gibt wieder einen Break zum 4-3 für Martin. Dann verpasst Meikle ein sicher geglaubtes Re-Break und am Ende ist es Martin, der dann in dieser Partie durchkommt und in das Achtelfinale einziehen konnte.
Und hier wirklich einen richtig guten Standard ans Board gebracht hat. Auch das einzige Mal an diesem Wochenende, das Spiel gegen Dolan, das hat er irgendwie gewonnen, das haben wir gerade thematisiert. Und ja, das Spiel am Samstagabend gegen Ryan Joyce war dann leider wieder so ein Rückfall eher in Richtung des Dolan-Matches gegen einen in dem Fall aber deutlich besseren Gegner. Ryan Joyce gewinnt die Partie hochverdient mit 10-6, spielt 97 gegen die 87 Punkte von Martin. Man hatte einmal zwischenzeitlich das Gefühl, dass vielleicht noch was gehen kann. Joyce führt 6-2, dann kann Martin auf 4-6 verkürzen, nimmt eigentlich dann ein positives Momentum mit in die Pause, aber ja, die letzte Chance zum Dranbleiben verpasst er dann wiederum im 12. Leck. Also Joyce kommt aus der Pause raus, macht das 7-4 und nutzt dann Doppelfehler, Unzulänglichkeiten von Martin zum 8-4 und damit war die Wiese gemäht und dementsprechend für Martin dann ja am Ende ein solides Ergebnis, aber wenn du natürlich ein Major-Achtelfinale spielst gegen Ryan Joyce, dann guckst du vielleicht schon mal so ein bisschen zumindest in Richtung des Sonntags. Das hat nicht geklappt, aber trotzdem natürlich ergebnistechnisch alles okay.
Ergebnistechnisch alles okay, soweit auch bei Florian Hempel, muss man sagen, gewinnt die Auftaktpartie mit 6-3 über Johnny Clayton. Es war eine wirklich miserable Doppelquote von Johnny Clayton, der steht bei 23%, Hempel auch nur etwas besser bei 32%. Aber Florian Hempel in wichtigen Momenten zur Stelle gewesen, checkt 4-2 mit einem 104er-Check unter Druck. Hinten raus verpasst Clayton dann besonders viele Doppel und somit war das hier für Florian Hempel schon ein bisschen unerwarteter, aber definitiv guter Sieg, den er hier holen konnte.
Definitiv so ist das, weil es in seiner Karriere auch abseits der WM noch nicht so viele Erfolge gab, jetzt auch bei anderen Major-Turnieren. Hier erstmal die Quali, dann auch relativ souverän geschafft in diesem Jahr über die Players Championship Order of Merit und eben Johnny Clayton besiegt. Das ist ein super Erfolg und da ist es dann auch keine Schande, dass er in Runde 2 rausgegangen ist gegen Dirk van Dijvenbode. Da verliert er mit 3-6. Das war noch nicht der Dirk, der dann eher noch besser wurde im Turnierverlauf, aber es hat für ihn gereicht gegen Florian Hempel, weil Dirk van Dijvenbode vor allen Dingen auf die Doppel deutlich besser war.
Vor allem, man darf nicht vergessen, das war die erste Teilnahme von Florian Hempel an den Players Championship Finals und dafür hier gerade gegen Johnny Clayton im Auftaktspiel gar nicht so verkehrt unterwegs.
Ja, und vor allen Dingen Matchplay Grand Prix hatte ja alles noch gar nicht erreicht. Also dementsprechend so wirklich viele Major-Teilnahmen gab es da bis dato nicht. Es gab jetzt noch einen Sieg, an den würde ich mich jetzt gerade erinnern, gegen Peter Wright vor 2 Jahren oder so in der EM ersten Runde, wo er da eine Überraschung landen konnte. Und da kann man jetzt fast auch den Sieg über Clayton einordnen. Ne? Also es war jetzt natürlich ein Spiel, was auf Stage 2 nur stattfand. Dementsprechend hat das jetzt natürlich nicht so viel mediale Rezeption erfahren. Aber trotzdem, das ist wirklich ein stabiler Sieg. Der sollte auch Selbstvertrauen geben für die WM.
Über Gabriel Clemens haben wir bereits gesprochen, als wir Luke Humphreys thematisiert haben und dann auch noch definitiv einmal aus deutschsprachiger Sicht interessant, Menzo Suljovic, der unterliegt Wesley Plaisir mit 4-6. Plaisir, der trifft 50% seiner Doppel, Suljovic nur die Hälfte davon, 25%, unterliegt dann hier auch verdientermaßen, war von beiden eine ordentliche Partie, aber ja, Suljovic direkt gegen Plaisir, der wirklich aktuell eine gute Phase hat und vielleicht auch bei der WM einer der Spieler ist, den du nicht unbedingt bekommen möchtest, ja, hier dann leider unterlegen gewesen.
Und vor allen Dingen Wesley Plaisir, einer der Spieler, die ja auch ohne Tourkarte hier ins Feld gerutscht sind. Das gilt auch für Connor Scutt, der hat noch mehr für Furore gesorgt. Ich würde jetzt Connor Scutt einfach mal als den Anknüpfungspunkt nehmen, wenn wir jetzt mal über die Spieler sprechen, die wirklich uns überzeugt haben. Abseits natürlich von einem Luke Humphreys, von einem Luke Littler. Connor Scutt spielt als erster sich ohne Tourkarte in der Geschichte dieses Turniers in das Viertelfinale, also in den finalen Tag rein und auch dort hat, war es dann eine knappe Kiste. Mit 9-10 verliert er gegen Dirk van Dijvenbode, trotz einem leicht höheren Average und einer sogar besseren Doppelquote, also die Partie knapp verloren. Und trotzdem, er war sehr zufrieden mit dem Turnier und das kann er auch sein. Hat Martin Lukman geschlagen, hat Mario van den Bochade geschlagen und Daryl Gurney sogar regelrecht deklassiert mit 10-3. Du hast ja schon viel generell Positives über Connor Scott auch in den vergangenen Folgen immer wieder gesagt und hier wurdest du jetzt noch deutlich mehr bestätigt als beim Grand Slam.
Ja, ich habe mich aber nicht getraut, ihn ins Viertelfinale zu tippen hierbei. Hätte ich es mal vielleicht machen sollen, aber ja, generell Connor Scott, jemand, von dem ich wirklich viel halte und jemand, der seit dem Verlust seiner Tourkarte unfassbar aufgeblüht ist, dem das wirklich gut getan hat. Und da bin ich mal gespannt, wie er dann jetzt so wirklich richtig auf die Tour kommen wird. Also das wird sehr interessant sein zu sehen. Ich meine, ein Scott Williams, bei dem ging die Leistung auch erst ein bisschen wieder zurück, als er dann auf die Tour gekommen ist und es nicht mehr so dieses ganz hohe Spielpensum mit der Challenge Tour dazu hatte. Deswegen, es bleibt interessant sein, es wird interessant sein zu sehen, aber natürlich bei Scott der Vorteil, dass er dieses Tourkartenleben schon mal mitgenommen hat im Vergleich zu Smith. Williams.
Und vor allen Dingen Connor Scott, was für ihn auch noch wichtig werden wird im weiteren Verlauf der Karriere, er spielt sich jetzt hier sehr, sehr wahrscheinlich in die Top 64. Für die Zeit nach der WM. Also er ist jetzt die 64 im Tourcard Race. Es gibt noch die WM und da traue ich ihm mindestens auch einen Sieg zu und dann wird es ohnehin reichen für einen Platz unter den Top 64. 65 reicht sogar in diesem Jahr, weil ja Steve Beaton die Karte abgeben wird. Also dementsprechend, Connor Scott wird dann eben nicht bei Null anfangen. Das hat ja auch zum Beispiel Christoph Ratajski schon nutzen können. Das hat vor allen Dingen jetzt vor einem Jahr Luke Littler sowas von nutzen können. Also dementsprechend das sicherlich auch nochmal nicht unwichtig, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch das Geld einzusammeln, um dann auch mit weniger Druck in die WM gehen zu können, weil dieser Viertelfinalerfolg, der hat ordentlich an Preisgeld nochmal eingebracht auf das Konto von Connor Scott. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt über einen weiteren Viertelfinalisten, der mindestens genauso überraschend daherkam. Die Rede ist von Scott Williams, der definitiv mal wieder eines der Highlights des Wochenendes war. So viele Highlights gab es nach dem letzten WM-Turnier und dem Halbfinaleinzug nicht, muss man fairerweise betonen. Aber sobald da eine Bühne da steht, sobald da ein paar Kumpels im Publikum sind und irgendwie er den Vibe spürt, er gut reinkommt in so ein Turnier mit einem überaus starken Erfolg über einen starken Gian van Veen, ja, da ist Scott Williams dann immer ein Spieler, mit dem man irgendwie rechnen muss.
Ja, und der hat auch die Chance halt im Draw genutzt, ne? Also schlägt nach dem Sieg über Van Veen, Kim Heibrechts und Jeffrey de Graaf. Es war eigentlich so das Draw, was wir beide oder insbesondere ich auch für Gian van Veen als geebnet gesehen haben. Aber es ist halt Scott Williams, der das nutzt und das auch verdientermaßen nutzt.
Ja, und von der tiefsten Stimme im Dartsport, Scott Williams, gehen wir jetzt weiter zu Ross Smith. Der hat auch eine gute Auslosung genutzt, muss man sagen. Sehr souveräne Siege gefeiert auf dem Weg ins Halbfinale. Souverän ist gar kein Ausdruck. Bei einer Bilanz von 32-6 Lecks. Das waren die Leckbilanzen 6-1 gegen Dimitri Vandenberg, 6-1 gegen Wesley Plaisir, 10-1 gegen Andrew Gilding und 10-3 dann gegen den angesprochenen Scott Williams. Also mit 32-6 Lecks ins Halbfinale gekommen und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass Ross Smith irgendwie wirklich noch einen Schritt weitergehen könnte. Also irgendwie ein merkwürdiges Turnier, fand ich.
Ja, aber das auch, ich meine, er hat ja jetzt nicht einfach nur die Spiele so deutlich gewonnen, weil die Leistungen der Gegner so miserabel waren. Er hat ja teilweise richtig gut gespielt. Also das waren Leistungen, die man von ihm in dieser Saison eher selten gesehen hat und was man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte. Man könnte jetzt natürlich sagen, Ross Smith nutzt die gute Auslosung, aber kommt auch genau zur richtigen Zeit nochmal in Form. Also ich meine, jetzt die WM, natürlich das wichtigste Turnier des Jahres, aber halt auch für die Rangliste und auch für den privaten Geldbeutel ein ganz, ganz großer Zahltag.
Und genauso eben für Dirk van Dijvenbode, ihn haben wir schon ein bisschen näher thematisiert, jetzt natürlich auch mit dieser leicht verpassten Chance dann im Halbfinale, aber bis dato war das natürlich für ihn auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Jetzt kommt die WM, wo es die letztes Jahr zur komplett falschen Zeit kam für ihn, wo er dann chancenlos war, ne? Und jetzt hat er aber so ein bisschen vor allen Dingen die mentale Blockade gelöst. Nach der Verletzung hat er nochmal klar gesagt, die Verletzung, das ist jetzt, die Probleme, die sind physiologisch nicht komplett weg. Aber mental hat er den Schalter umlegen können in den vergangenen Monaten und dementsprechend, ja, es gab ja so ein paar Anzeichen, ansonsten hätte ich ihn, Klammer auf, natürlich auch nicht ins Viertelfinale getippt, Klammer zu, aber trotzdem jetzt mit dem Halbfinale und auch einen Vatimena zu schlagen, der eigentlich nochmal die stärkere Form hatte, wenn wir uns die Niederländer anschauen, ja, das gibt ihm natürlich auch viel Vertrauen.
Oft muss man sagen, sind auch im Dart so die physischen Wehwehchen und Einschränkungen gar nicht der große Knackpunkt, sondern es ist immer nur die Sache, wie man damit umzugehen lernt und wie man dann selber damit klarkommt. Ich meine, das beste Beispiel sind die Spieler mit Dartitis. Natürlich, du hast dann eine riesengroße Einschränkung, aber man hat das gesehen bei den Spielern, die sich damit abfinden können, ein Gian van Veen damals, ein Pim van Beinen zum Beispiel, wenn man sich darauf einlässt und wenn du das im Kopf hinkriegst, dass du nicht immer denkst, wie schlecht alles ist und dass du dagegen ankämpfen musst und dann damit klarkommst, dann kann man damit auch richtig gute Leistung bringen. Oder ich sag mal, Dimitri Vandenberg, der seinen Major-Titel gewinnt, hat er doch hier, als er sich da, was war das, Kreuzband angerissen, Meniskus, irgendwas am Knie war das, da hat er doch sogar immer noch mit der Schiene gespielt vorher und hat da eigentlich mit die beste Phase seiner Karriere erlebt, weil er sich eben im Kopf drauf eingelassen hat und nicht die ganze Zeit dagegen angekämpft hat, sondern damit seine Leistung halt gebracht hat und das akzeptiert hat. Und wenn man das eben macht und das vom Kopf her eingeordnet bekommt, wie jetzt bei Dirk van Dijvenbode, dann ist es gar nicht so wichtig, ob man da jetzt irgendwelche physischen Einschränkungen hat oder nicht.
Einmal mehr reden wir eben über einen richtig starken Niederländer, der nicht Michael van Gerven heißt, so auch bei diesem Turnier. Zuletzt war es ein Jermaine Vatimena mit dem Viertelfinale beim Grand Slam. Jetzt ist es ein Dirk van Dijvenbode. Ein Gian van Veen haben wir natürlich auch noch im Viertelfinale des Grand Slams gesehen und am Sonntag noch mit einem großen Sieg. Dazu später mehr. Und vor allen Dingen ist man geneigt zu sagen, dass niederländische Darts jetzt in der Spitze natürlich nicht perfekt aufgestellt gerade, weil van Gerven seit einiger Zeit nicht liefert, aber dahinter so gut wie seit langem nicht. Also da kommt ja einiges nach und selbst dann so in der dritten, vierten Reihe haben wir jetzt wieder gesehen einen Niels Sonnefeld, der wirklich auch sich im Schatten der Topspieler in den Niederlanden sich gut entwickelt hat über die vergangenen 2-3 Jahre und sich jetzt auch hier zumindest im Ansatz belohnt hat mit einer schönen dritten Runde, spielt 2x97 gegen Willie O'Connor und auch gegen Nathan Aspinall. Und geht dann raus gegen Mike de Decker, aber auch das ein wirklich gutes Turnier. Ein Turnier, was natürlich geprägt war von vielen Überraschungen in Runde 1. Und damit würde ich jetzt dann am liebsten weitermachen, denn auch da können wir jetzt nochmal die niederländische Brille aufgesetzt halten.
Ja, viele Überraschungen in Runde 1 kann man bei Tops und bei Flops genau gleich interpretieren und stehen lassen. Ein Flop definitiv. Niederländische Brille, du hast es angesprochen, Michael van Gerven, er geht raus mit 1-6 gegen Ian White. White, der spielt 102 Punkte. Das war so wirklich so ein bisschen der Pro-Tour Ian White von damals, der hier ja auch auf der großen Bühne für einen Schock gesorgt hat, van Gerven rausgenommen hat. Am nächsten Tag geht dann Ian White aber raus mit 76 Punkten im Schnitt gegen Mike de Decker und kassiert einen Ian White-Wash.
Ja, in der Tat. Also Ian White hat einmal mehr Michael van Gerven geschlagen. Wann müsste es das letzte Mal gewesen sein? Waren das auch die PC Finals oder war das die EM? Irgendwann, das war eine höhere Distanz, es ging bis 10. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch schon die Phase, wo Ian White nicht mehr gut war. Aber jetzt kommt das wirklich komplett aus der Kalten. Ne? Ian White, 26 Punkte niedriger, dann eben einen halben Tag später, aber gegen Michael van Gerven eben in der alten Prime gespielt. Und für Michael van Gerven auch eine Niederlage von einer Art, die wir zu häufig gesehen haben in den vergangenen Jahren schon. Also dementsprechend, ja, Ian White entwickelt sich hier zu einem Spieler, der jetzt Michael van Gerven nochmal richtig einen mitgegeben hat und das eben nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren.
Sprechen müssen wir auch über Gervin Price, der verliert nämlich gegen Thibaut Tricol. Thibaut Tricol konnte danach seinen Sieg eigentlich kaum so fassen, also sagt dann im Interview, das ist ein Weltmeister, das ist Gervin Price und ich bin nur Thibaut Tricol aus Frankreich, aber er hat diese Partie wirklich ja souverän gespielt, verpasst dann nochmal einige Darts. Man denkt, okay, die Partie kippt jetzt, er kriegt es nicht zu jetzt, auf einmal kommt Gervin Price wieder und vielleicht kann er das nutzen, aber dann definitiv nochmal richtig stark von Thibaut Tricol das Ding am Ende dann doch noch zu ziehen und gewinnt hier verdientermaßen gegen Gervin Price.
Ja, und dann machen wir direkt weiter mit so Premier League Dauerbrennern, mit einem weiteren Weltmeister, sogar einem Doppelweltmeister mit Peter Wright. wo mir nicht mehr viele Worte einfallen, ehrlich gesagt, gegen Daryl Gurney. Am Ende ist er gut bedient mit dem 1-6. Gurney spielt es auch gut, aber was Peter Wright da gezockt hat, das passt unter keine Kuhhaut mehr. Man ist ja kaum noch überrascht und trotzdem, ja, man macht sich mittlerweile Sorgen und irgendwie ist es so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier, denn Peter Wright war ja schon mal in so einem Modus und daraufhin hatte ich dann gesagt, ja, vielleicht kommt er doch nochmal raus. Dann gewann er die EM vor einem Jahr und dann war diese ganze Wiederauferstehung von kurzer Dauer und ich sagte, Peter Wright wird jetzt einfach Weltmeister, weil ja, da, wenn es darauf ankommt, wird er das gut zocken, aber in diesem Jahr, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der nächsten Folge werde ich natürlich Peter Wright wahrscheinlich nicht mal einen einzigen Sieg zutrauen bei der WM.
Nee, also die nächste Folge, die tippen wir auch zusammen und da würde ich dann auch stark intervenieren, weil ich hätte so viel Mitgefühl, dass ich dich vor solchen Tipps warnen würde und stoppen würde. Du hast jetzt eben gerade gesagt, bei dieser Leistung hier von Peter Wright gegen Daryl Gurney, da haben dir so ein bisschen jetzt hier die Worte gefehlt und du wusstest gar nicht, was du dazu sagen sollst. Dann lies doch einfach mal die Worte vor, die du hier ins Doc dazu geschrieben hast.
Also vielleicht können wir das jetzt so im Dreiklang mal machen, denn hier stehen drei Namen, drei große Namen untereinander und es ist folgendermaßen skizziert worden hier von mir. Peter Wright, Punkt, ach du Scheiße, Punkt, 1-6 versus Gurney. Joe Cullen, Punkt, ach du Scheiße, Punkt, 1-6 versus Chisnell. Dimitri Vandenberg, Punkt, ach du Scheiße, Punkt, 1-6 versus Ross Smith. Also das ist schon irgendwie interessant, dass jetzt wirklich die drei Spieler, die so mit die größten Sorgenkinder waren, der Topspieler, ausgerechnet bei der WM-Generalprobe das nochmal mit voller Breitseite untermauert haben.
Ja, mit Ausnahme Dave Chisnell, aber ich sag mal, Dave Chisnell hat
einer musste ja
gegen Joe Cullen, ja, und ich sag mal, bei Not gegen, also sorry, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber bei Not gegen Elend muss halt trotzdem noch einer gewinnen, ne? Ich ja, sag mal, im Fußball wäre es vielleicht ein 0-0 geworden.
Ja, genau. Hier auf jeden Fall dann Chisnell, der klare Sieger, der dann allerdings auch gegen Andrew Gilding verloren hat im Decider mit 5-6 am nächsten Tag. Und das unterstreicht dann auch so ein bisschen, dass jetzt der Sieg gegen Cullen auch gar nicht so viel gebracht hat. Und obwohl es ein 6-1 ist gegen einen ehemaligen Spitzenspieler. Aber ja, das sind definitiv drei große Sorgenkinder. Und wenn man dann noch Price und Van Gerven hinzuzählt, dann sind wir hier bei, ja, 5 Sorgenkindern mit Abstrichen bei dem einen oder anderen, 3 große, 2 kleinere und trotzdem, das sind alles Spitzenspieler, ne?
Ein Spitzenspieler ist auch Chris Doby, muss man sagen, zumindest bei diesem Turnier war an Nummer 1 gesetzt, hatte aber eigentlich gar nichts zu bestellen, verliert mit 1-6 gegen Nathan Espinel, hat aber wesentlich besser gespielt als die Namen, die wir jetzt gerade zuvor diskutiert haben. James Wade, der verliert gegen Stephen Burton, Ryan Searle, der unterliegt Jeffrey de Graaf, Stephen Bunting, der verliert mit 2-6 gegen Mario van den Boeckhade, also wirklich viele Namen, die hier rausgegangen sind. Michael Smith, der überlebt mehrere Matchstarts gegen Nick Kenny, der spät nachgerückt ist. Und damit kommen wir zum nächsten Sorgenkind, und zwar zu Dom Taylor, der in einem Drogentest durchgefallen ist und deswegen auch nicht bei der WM mit dabei sein wird. Und da muss man sagen, also wie kann man denn als so junges Talent, als jemand, der wirklich gute Anzeichen gezeigt hat, sich das, wie kann man denn das, was man sich sportlich so hart aufgebaut hat, so mit dem Arsch wieder einreißen?
Ja, und Dom Taylor wirklich in der Form seines Lebens in diesem Jahr, so gut war der noch nie. The Tower, der hat sich ja klar qualifiziert sportlich für die WM und jetzt eben diese Hiobsbotschaft. Es ist natürlich völlig unklar, was er da zu sich genommen hat. Das kann vergleichsweise harmlos sein. Das kann was Krasseres sein. Es führt im Ergebnis immer zum selben, nämlich natürlich einer Suspendierung. Und jetzt ist das dann auch Fall für die DIA. Aber erstmal ist er natürlich aus den unmittelbar stattfindenden Turnieren rausgenommen worden. Und dazu zählt eben auch die Weltmeisterschaft. Also wir müssen das noch so ein bisschen abwarten, bis wir das Final einsortieren können. Und trotzdem, Fakt ist schon mal, er hat da die Regeln gebrochen und das ausgerechnet jetzt in einer Phase, wo er wirklich so gut gespielt hat wie nie. Und er konnte dann eben auch nicht gegen den Bully Boy antreten. Das hat dann Nick Kenny gemacht. Der hatte jetzt nicht die weiteste Anreise für Minehead-Verhältnisse. Wahrscheinlich dann auch ganz gut, dass da jemand
einmal rüber gesegelt.
Der da nachrückt, der da einfach rübersegeln muss, beziehungsweise eben nur in Anführungsstrichen von Wales eine Anreise hat. und der es dann eigentlich auch gewinnen muss gegen den Bully Boy, dann hätten wir jetzt hier über noch ein weiteres Sorgenkind gesprochen. Das können wir eigentlich auch so machen, weil das war trotzdem ein Kappes-Turnier von Michael Smith, der dann auch klar rausgeht ab Samstag gegen Gurney. Aber ja, irgendwann ist dann auch gut mit den ganzen Flops. Und einen müssen wir jetzt trotzdem noch nennen, wobei ich mich da schwer tue mit dem Begriff Flop.
Nein, es ist kein Flop, auch insbesondere wegen seiner Leistungen. Es ist auch jemand, den du so ein bisschen gecallt hast, dass mit ihm nicht unbedingt bei diesem Turnier zu rechnen sei. Dann aber wieder bei der Weltmeisterschaft. Es geht um Gary Anderson. Der geht raus gegen Ryan Meikle. Es war kein wirklicher Spannungsabfall in der Leistung. Er spielt über 100 Punkte im Schnitt. Aber Meikle, der ist immer dran geblieben und belohnt sich dann im Decider. Es ist nicht unbedingt jetzt eine Partie, die Sorgenkind Anderson verliert, sondern die einfach Ryan Meikle sich erkämpft und gewinnt. Punkt.
Ja, genau. Und es ist im Gegenteil zu den anderen großen Namen, die in Runde 1 rausgehen. Es ist der einzige Spieler mit großem Abstand, bei dem man da jetzt keine negativen Ableitungen ziehen kann für die WM. Und das wird dann sicherlich vielleicht auch noch deutlich, wenn wir die Prediction-Folge aufnehmen. Ich denke, Gary Anderson wird ein Name sein, mit dem bei der WM zu rechnen ist, trotz jetzt dieses Ausses gegen den Barber.
Und die WM ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, damit wir jetzt den Haken hinter die Players Championship Finals machen. Wir kommen damit aber noch nicht ganz zur WM, sondern wir gehen erstmal zum Finale der Jugend-WM. Und das war wirklich herzzerreißend. Also, ich habe selten bei einem Spiel oder einem Spieler, wo ich nicht irgendwie involviert bin, eine emotionale oder irgendeine, weiß ich nicht, in irgendeiner Form professionelle Beziehung zu irgendeinem Spieler habe, habe ich selten so sehr mitgefühlt mit einem Spieler nach dem Spiel wie in diesem Finale.
Und das ging mir ähnlich. Erstmal vielleicht zur Ausgangslage. Rian van Veen, der klare Favorit gegen Jürgen van der Velde. Man hatte eigentlich so ein 6-2, 6-3 erwartet. Und ich denke, da mit dieser Erwartung waren wir nicht die Einzigen. Rian van Veen am Freitag ja ausgeschieden, trotz einer guten Leistung gegen Scott Williams verloren. Hatte dann eben gut 48 Stunden frei, gut 48 Stunden Pause bis zu diesem Spiel, was ja traditionell zwischen Halbfinale und Finale gespielt wird. Van der Velde, der ist auf die Tour gekommen in diesem Jahr, allerdings spielte da ja wirklich keine große Rolle. Ich glaube, er hatte einen großen Sieg bei irgendeinem Players Championship Turnier. Ich meine, es wäre sogar Luke Humphreys gewesen, den er da einmal geschlagen hat. Aber ansonsten, Jürgen van der Velde hat die Erwartungen nicht ansatzweise bestätigen können. Jürgen van der Velde war auch mal ein Name, der so nach dem Motto einer von vielen niederländischen Namen, ja, vielleicht wird er der nächste Michael van Gerven. Das ist natürlich jetzt nicht passiert in den vergangenen Jahren, das wissen wir. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt auch, dass er sich nicht zum Jugendweltmeister gekrönt hat, was völlig verdient gewesen wäre.
Ja, Jürgen van der Velde war so einer aus dieser ganzen niederländischen Nachwuchsriege, die jetzt ja auch auf die Tour gekommen sind. Also ich erinnere mich da so an die Development-Tour vor ein paar Jahren mit Rian van Veen, mit Jürgen van der Velde, mit Owen Roloffs und so. Das waren alles so die Namen, wo man sich dachte, vielleicht ist ja einer von denen der Niederländer, der nachkommt.
Ja, und manche sind auch gar nicht auf die Tour gekommen, beziehungsweise spielen gar keine Rolle mehr im Dartsport. Justin van Terrouw war auch noch so einer, ne, aus dieser Ägide, die da wirklich ein Versprechen dargestellt haben, aber das nicht einlösen konnten. Ist
noch.
Richtig, genau. Und dementsprechend, es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man so diesen einen Überspieler hatte. Da hat es dann eben damals Raymond van Barneveld gegeben. Michael van Gerven konnte daran wachsen, aber eben auch viele andere nicht. Und trotzdem, ja, es ist natürlich immer noch ein Privileg, dann auch auf der Tour zu sein. Aber nur auf der Tour reicht dann für so einen Jürgen van der Velde wahrscheinlich auch nicht mehr. Und er hat jetzt die große Chance gesehen und er hat sie ja eigentlich, er hatte sie schon in den Händen, dass er sie auch nutzen konnte. Es gab mehrere Matchstarts, es gab die 5-3 Führung. Der Sieg wäre gleichbedeutend gewesen mit 12.000 Pfund Preisgeld und 7.500 schon mal für auch die WM-Teilnahme. Denn darum ging es ja auch noch. Es war ein 20.000 Pfund Spiel. Es war das größte und wichtigste Spiel in seiner Laufbahn. Und er kann die Chancen nicht nutzen.
Ja, ich glaube, dieser Titel Jugendweltmeister sein, der erste Jugendweltmeister aus den Niederlanden, das wäre in dem Moment für ihn alles zweitrangig gewesen. Aber 20.000 Pfund einfahren, auch nochmal sicheres Preisgeld von der WM für die Rangliste, ist alles wichtig hinsichtlich Tourkarte und so weiter und so fort. Das das ist das, was, glaube ich, auch wichtig war. Und er hat es auf der Hand. Er hat 5 Matchstarts. Er arbeitet sich erst einmal 2 Matchstarts, kann die nicht nutzen. Einer super knapp, einer weiter weg. Dann ist der Decider Anwurfrieren von Fehn und man wusste, es wird jetzt eigentlich richtig schwer. Er muss jetzt schon seine besten Darts zeigen, wenn er nochmal eine Chance bekommen möchte. Und dann bekommt er nicht nur eine Chance, sondern er bekommt 3 klare Darts bei 40 Punkten Rest, kann die dann nicht nutzen. Man merkt schon, dass es auch so ein bisschen an ihm nagt und dann Rian van Veen bei 82 Punkten und da muss man dann an dieser Stelle jetzt gleich zweimal den Hut ziehen vor Rian van Veen. Zum einen in so einem Moment bei 82 Punkten dann da zu sein, mit dem ersten Dart Vollbull zu treffen und den ersten Matchstart in die Doppel 16 zu hauen, das ist natürlich spielerisch ganz große Klasse, diese eine Chance, die du bekommst nach 5 Matchstarts vom Gegner, das zu nutzen, und zum anderen rein menschlich noch viel größere Klasse. Also wer das gesehen hat, die Reaktion von Rian van Veen, das fand ich wirklich Wahnsinn. Nicht groß gejubelt, seinen Landsmann, seinen Freund dort auf der Bühne getröstet, der wirklich bitterlich ja zu weinen hat angefangen. Also das fand ich wirklich, das fand ich ganz, ganz großen Sportsmanship von Rian van Veen.
Ich fand diese charakterliche Leistung noch größer als die sportliche. Weil das ist nicht selbstverständlich, denn wir reden hier über 2 Spieler, die sehr, sehr jung sind und nur einer davon kann das dann gewinnen und Rian van Veen gewinnt es natürlich auch eigentlich auf total emotionale Art und Weise. Ja, er ist der klare Favorit, wird dieser Favoritenrolle nicht gerecht, liegt 5-3 hinten, überlebt mehrere Matchstarts, kommt dann für 82 Punkte Rest dahin und 82 ist jetzt auch noch kein Ding, was du irgendwie in 9 von 10 Fällen dann wegnimmst in so einer Situation. Aber er macht es in 2 Darts über Doppelbull und Doppel 16 und er ist ja dann wirklich minutenlang fast schon devot gewesen auf der Bühne und hat dann irgendwann zumindest mal ein Lächeln auch auf seine Lippen zugelassen, als er dann da nochmal abgelichtet wurde. Aber das fand ich so großartig, wurde auch bestätigt, auch von einem David Schlichting, der das bei Twitter mir auch nochmal bestätigt hat, der auch einen Van Veen seit Jahren kennt, als 15-Jähriger sei der schon genauso gewesen.
Und dieses Lächeln, was du ansprichst, also das Lächeln und diese bisschen Siegerpose kam auch wirklich erst, als Fotos gemacht wurden mit der Trophäe in der Hand, weil ich meine, das sind dann die Fotos für die Ewigkeit, die du eben auch ja behalten möchtest und da kannst du dann auch gerne mal ein Lächeln aufsetzen, aber vorher wirklich, wirklich eine Wahnsinnsleistung, muss man einfach sagen, hier von einem Rian van Veen, also das war ganz große Klasse. Wir merken uns, ganz große Turniere, wichtige Momente werden mit 82 Punkten beendet.
Rian van Veen, er war natürlich für die WM sowas von schon qualifiziert, schon gesetzt auch für Runde 2 und Jurjen van der Velde, der machte eben mit dieser Niederlage dann auch klar, dass ein 4. Platz in den PDPA Qualifier gehen würde am Montag und ein weiterer, davon unabhängig, der wurde ja auch noch ausgespielt und zwar der letzte regionale Qualifier für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr und zwar der East Europe Qualifier in der Slowakei.
Ja, dort Boris Kretschmer und Adam Gavlas als Top 64 Spieler natürlich nicht spielberechtigt, das müssen wir ein bisschen korrigieren, auch ein Radek Saganski, der war nicht mit dabei, aber 2 unserer Favoriten, die wir genannt haben, die waren im Halbfinale, zum einen Romeo Grabavac, der das am Ende gewonnen hat und Sebastian Biawecki, die haben dort gegeneinander gespielt, am Ende ein 6-4 für Romeo Grabavac und es gab am Ende ein rein kroatisches Finale, das hätte ich so auch nicht unbedingt kommen sehen.
Sein Finalgegner war der Spieler Tomislav Rosandic, hatte ich vorher noch nicht von gehört. Allerdings an diesem Wochenende hat er die Czech Open mitgespielt, der WDF, und hat dort immerhin das Achtelfinale erreicht und niemand Geringeren geschlagen als Liam Mendel-Lawrence. Also da konnte man schon so ein Anzeichen erkennen, aber Rosandic war mir nicht bekannt, ganz anders natürlich als Sebastian Biawecki. War für mich dann auch das vorweggenommene Finale im Halbfinale, was Romeo Grabavac dort gewonnen hat mit 89 im Schnitt. ehrlicherweise eher so ein 60-40-Spiel für Białecki, auch wenn ich schon seit längerer Zeit Grbavac durchaus auf dem Zettel habe. Aber für mich war der Pole dann doch dann leichter Favorit, auch was die gezeigten Leistungen im Turnierverlauf anbetrifft. Aber Grbavac hat es gewonnen und dann eben auch das kroatische Finale gewonnen mit 7-3. Dort schnell 4-0 vorne gewesen. Rosandic stand immer auf einem Ein-Dart-Finish-Rest, also der war nicht weit weg, aber Grbavac hat die Chancen alle genutzt und so erspielt er sich hier die erste WM-Teilnahme. Es ist ja auch ein Spieler mit einer deutschen, ja, Vergangenheit ist falsch, aber mit der durchaus deutschen Verbindung, weil er jetzt auch in Darmstadt Bundesliga gespielt hat, in diesem Jahr nicht mehr, soweit ich richtig informiert bin, aber wohnt immer noch in Deutschland, 30 Jahre alt, dieses Jahr die ersten European Tour Qualis geschafft, 3 an der Zahl wurden es, das World Cup Viertelfinale gespielt an der Seite von Boris Kritzmer und er wird jetzt Kroate Nummer 3 in der WM-Geschichte. Man fragt sich, 3? Ja, ist richtig. Kritzmer und natürlich auch Robert Marjanovic, der hat 3 Weltmeisterschaften erreicht und davon waren 2 unter kroatischer Flagge, 13 und 15.
Ich würde sagen, damit kommen wir dann zu dem heute gespielten, also heute am Tag der Aufnahme, PDPA WM Qualifier und damit ist das jetzt dann der letzte Qualifier, den wir noch einmal abhaken, bevor wir dann wirklich zur WM kommen und sich dann hier auch bei Checkout alles nur noch um die WM drehen wird. Der PDPA Qualifier, der gespielt wurde mit 4 Startplätzen, dadurch, dass Rian van Veen eben das Finale der Jugend-WM gewonnen hat. 52 Teilnehmer waren es. Die unterlegenen Finalisten, die gelten jetzt für die WM als Nachrücker. 4 Deutsche, die waren mit dabei. Daniel Klose, Pascal Ruprecht, Lukas Wenig und Paul Krone. Tim Wolters, der war nicht mit dabei. Und am Ende sind es Rhys Griffin, Jeffrey Deswaan, Dylan Slevin und Matt Campbell, die die Glücklichen sind und sich die WM-Quali gesichert haben. Wie viele von diesen Namen hattest du auf dem Zettel, dass sie hier potenziell durchkommen?
Na, jetzt potenziell sagst du ja immer, bin ich ja so ein Kandidat, der dann gefühlt mal einmal das ganze Feld durchrattert. Und das habe ich natürlich auch gedanklich gemacht. Aber ich muss fairerweise schon sagen, von diesen Namen habe ich keinen auch nur im Finale gesehen. Also da bin ich jetzt komplett auch rasiert worden mit meinen Tipps. Es ist natürlich auch immer schwer zu tippen, aber es steht jetzt für mich auch keiner so glasklar da drauf. Ah ja, das war ein Spieler, der jetzt eine tolle Form hatte zuletzt. Man könnte jetzt vielleicht noch ein Argument finden bei Rhys Griffin. Der hatte sich ja schon sensationell zu den World Series Finals gespielt. Auch da schon so ein Eintages-Qualifier gewonnen. Also dementsprechend scheint er genau unter diesen Drucksituationen zu funktionieren. Jeffrey Deswaan hat für mich eigentlich gar nichts mehr gezeigt über die vergangenen Monate. Dylan Slevin, so ein bisschen vielleicht, ja, so lala, ne? Aber eigentlich habe ich da jetzt auch nicht mehr viel gesehen. Aber das jetzt auch auf den letzten Drückern ist das sogar die Tourkarte, ne? Also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit spielt sich Dylan Slevin hier auch die Tourkarte dann für das nächste Jahr. Und bei Matt Campbell auch, da war vieles dabei. Da war eine sehr starke WM im letzten Jahr, aber da war auch sehr viel Mist auf der Tour, unter anderem mit diesem 50er Average, was wir da hatten, ne? Ist schon ein bisschen her, aber ja, irgendwie auch kein Spieler, der für Konstanz steht. Genau das kann natürlich dann aber auch immer ein Schlüssel sein, wenn man es jetzt so von hinten erzählt, so nach dem Motto. Matt Campbell, natürlich auch ein Spieler mit einer guten Tagesform, ist das schon einer, der dann auch den Anspruch haben muss, durch so ein Feld zu kommen.
Ja, Dylan Slevin vor ein paar Monaten noch richtig stark unterwegs gewesen, dann so ein bisschen einen Durchhänger gehabt, jetzt zuletzt wieder ein bisschen besser in den Tritt gekommen, hat glaube ich auch ein Halbfinale bei der Jugend-WM gespielt gehabt, also auch ganz knapp hier an dem Finale in Minehead vorbeigeschrammt und gerade Jeffrey Deswaan, wo du gesagt hast, von dem hat man über die letzten Monate nicht mehr so viel gesehen, ist richtig. Hat aber jetzt hier heute beim PDPA Qualifier wirklich richtig ordentlich gespielt.
Ja, und vor allen Dingen gegen Paul Krone im entscheidenden Spiel. Kommen wir mal jetzt, reden wir jetzt mal Tacheles und sprechen wirklich über die entscheidenden Momente dieses Tages. Paul Krone, der wirklich einen guten Tag erwischt hat, der nur 7.500 Pfund hat einspielen können in diesem Jahr und für den die Tourkarte jetzt auch nichts ist, was er irgendwie geplant hat. Und wahrscheinlich geht es ja auch in Richtung, er gibt sie vielleicht dann auch schon nach diesem Jahr dann wieder ab, weil es dann eben auch ja so in die Lebensplanung nicht so richtig reingepasst hat. Aber es war nochmal ein richtig guter letzter Versuch von ihm. Und auch gegen Jeffrey Deswaan begann er stark. Da waren viele 180er dabei. Aber Jeffrey Deswaan wurde ja immer besser und spielte am Ende, was waren es, 98 Punkte oder so und hat ihr fast jedes Leg dann auch in 5 Aufnahmen beendet.
Ja, Knackpunkt war definitiv für Paul, dass er das 4-2 war das, glaube ich, nicht machen kann, wo er 4 oder 5 Darts auf Doppel bekommt. Dann hätte diese Partie eine andere Wendung genommen, aber du hast es angesprochen, gerade hinten raus richtig, richtig stark von Geoffrey Deswaan. Von den letzten 5 Legs gewinnt Geoffrey Deswaan 4 und die letzten 5 Legs wurden gespielt in 14, 15, 11, 11, 15 Darts. Also das ist auch eine Scoreline, die hätten wir auch vorhin bei Luke Humphries und Luke Littler vorlesen können. Also wirklich ein Wahnsinnsniveau und am Ende sind es 129 Punkte zum Match für Deswaan und dann halt auch, muss man sagen, so unglücklich es aus deutscher Sicht ist, hat hier verdientermaßen der bessere Spieler gewonnen.
Bevor wir die deutsche Brille nochmal aufsetzen und auch über die anderen drei Kollegen sprechen, vielleicht insgesamt, wie ist so deine Meinung zu diesen 4 Qualifikanten? Deswaan natürlich ein ehemals fast schon großer Name, der stand mal im World Matchplay Halbfinale mit Campbell. Ja, als Kanadier bringt auch noch mal ein bisschen Farbe rein. Dylan Slevin haben wir gegen Flo Hempel letztes Jahr verlieren gesehen. Rhys Griffin, der einzige Debütant der 4. Also es holt mich jetzt nicht so komplett ab. Es ist jetzt nicht kompletter Crap irgendwie, aber gerade jetzt auch natürlich mit Paul Krone, der knapp davor war, aber gerade auch dann irgendwie so ein Michele Turetta oder so, das hätte dann noch mehr Würze reingebracht. Oder Mervyn King, der bei seiner letzten Chance auf den Erhalt der Tourkarte auch nochmal einen guten Versuch unternommen hat. Er hat ja dann erst im Decider verloren gegen Campbell. Oder auch ein Steve Beaton, der gegen Darren Beveridge in der frühen Runde rausgeht. Aber das wäre natürlich dann so die Feel-Good-Story gewesen. Also Storyline-technisch ist da jetzt nicht richtig viel dabei, finde ich.
Nein, du hast recht. Also es ist jetzt nicht kompletter Crabtree, muss man sagen, aber es holt einen jetzt nicht komplett ab. Also Rhys Griffin, auf den freue ich mich schon ein bisschen. Ein Dylan Slevin hat das, wenn man jetzt so die letzten 12 bis 16 Monate betrachtet, eigentlich schon verdient, bei der WM mit dabei zu sein. Und das finde ich auch in Ordnung. Ein Matt Campbell, so ein bisschen Dauergast. Ich traue ihm auch wieder ein sehr solides Spiel zu bei der WM. Letztes Jahr, glaube ich, 3. Runde erreicht. Geoffrey Deswaan, auf lange Sicht betrachtet, gehört er da halt auch eigentlich irgendwie hin. Aber ich müsste schon lügen, wenn ich nicht irgendwie so ein bisschen mehr Farbe im Sinne von Paul Krone, Michele Turetta, einem José de Sousa vielleicht gesehen hätte.
Oder Julian van der Velde, das wäre auch eine tolle Story
ja,
gewesen.
Ja, das wäre eine Top-Story gewesen, Julian van der Velde. José de Sousa, einen Satz noch dazu, letztes Jahr bei der WM als Nummer 25 gesetzt gewesen, in diesem Jahr gar nicht mehr mit dabei. Also sowas hätte ich zum Beispiel alles mehr gefühlt. Steve Beaton natürlich, hätte ich natürlich auch nochmal super gerne bei der WM gesehen. Ein Spieler, der mir neulich schon ein bisschen aufgefallen ist, Darren Beveridge, hätte ich auch gefühlt. Also da sind schon so ein paar Namen, die ich grundsätzlich mehr gefühlt hätte, wie auch noch die drei Deutschen, über die wir jetzt gleich auch nochmal sprechen, um das Feld voll zu machen, aber ja, für mich jetzt auch okay. Also ich erwarte im PDPA Qualifier keine großen Luftsprünge mehr. Das ist halt ein Eintagesding. Es ist ein bisschen auch Lotterie. Da wird nicht unbedingt immer das höchste Niveau gespielt. Da kommen jetzt nicht nominell die besten Spieler durch das Feld durch, weil die Spieler, die das Jahr wirklich gut gespielt haben, die wurden für ihre Leistung dann auch belohnt und die sind zu dem Zeitpunkt auch schon bei der WM.
Ja, gut, dass du de Sousa nochmal auf die Tafel gebracht hast, weil der fällt wirklich hier so richtig aus der Reihe. Er ist die 40 der Welt, nicht qualifiziert und damit der einzige Spieler aus den Top 53, der nicht dabei ist. Wir haben danach schon Steve Beaton, Weltranglisten 54. Danach noch Kretzmer auf der 59, Whitlock auf der 60, auch er natürlich nicht dabei, Mervyn King auf der 61 und Jamie Hughes auf der 63. Das jetzt die Top 64, die einzigen Spieler, die eben es nicht geschafft haben. Und zu den Spielern, die es nicht geschafft haben, gehören eben auch alle Deutschen, die es hier versucht haben, nicht nur Paul Krone. Einer, der schickte sich an, einen richtig guten Tag zu erwischen und da hatte man schon das Gefühl, na, hier war doch was drin, vor allen Dingen, weil er dann auch, glaube ich, in einem ganz guten Quarter war, nämlich im ersten, Lukas Wenig. Der Weg wäre am Ende über einen Rhys Griffin gegangen, um da mal in der Theorie zu bleiben, aber wenn wir jetzt von der Theorie ins Praktische gehen, es war erstmal ein überragender Start in die Partie gegen Michele Turetta, letzte 32, er beginnt mit einem 9-Darter. Lukas Wenig beginnt mit einem 9-Darter, führt mit 5-1 gegen den Italiener, vergibt dann Matchstarts und verliert am Ende wirklich im Decider noch diese Partie. Dann haben wir einen Daniel Klose, auch er führt 5-1, eine Runde zuvor gegen Owen Röloffs, verliert na klar mit 5-6. Pascal Ruprecht verliert 5-6 nach 5-2 Führung gegen Joshua Richardson. Und also mein Kommentar dazu war, das ist so Darts Deutschland in a nutshell, wenn wir jetzt über die Spieler sprechen, die so die zweite Reihe der Tourcard-Holder anbetrifft. Das ist so typisch irgendwie. Man kann am Ende wenig meckern. Im Gegenteil, du musst einen neuen Data noch huldigen, aber dann gehen die alle raus. Also irgendwie, es fehlt dann häufig bei allen so ein Mühe, um dann auch den nächsten Schritt gehen zu können.
Ja, also ich bin mir zu 110% sicher, wenn du Lou angeboten hättest, neuen Data werfen oder, ja, ich sag mal, potenziell das Entscheidungsspiel gegen einen Rhys Griffin erreichen mit ungewissem Aufgang. Er hätte in jedem Fall das Entscheidungsspiel um die WM-Quali genommen und gesagt, komm, den neuen Data schenke ich mir. Natürlich muss man das huldigen, aber am Ende des Tages ist ein neuen Data halt auch nur ein Leck. Eins von 11 Lecks in einer Partie, die du dann auch relativ unglücklich ja hinten raus noch wieder hergibst, die eigentlich schon sicher gewonnen galt. Und ja, so ein klein bisschen beschreibt das leider Darts Deutschland.
Und Pascal Ruprecht und Daniel Klose sollten wir auch nochmal gesondert hervorheben, denn das war jetzt auch das letzte Spiel als Tourcard-Holder, es sei denn, da kommt jetzt eine weitere Qualifikation über die Q-School. Ich denke, Pascal Ruprecht ist da kein Kandidat. Ich bin mir da auch nicht sicher, dass es überhaupt versuchen wird. Ich denke, da geht es jetzt auch tendenziell eher von der Tour weg. Daniel Klose, der wird sicherlich nochmal probieren, mal schauen, ob er es schaffen wird. Aus deutschsprachiger Sicht auch Roby John Rodriguez für ihn nicht erfolgreich verlaufen, muss auch in die Q-School. Und weitere bekannte Namen, die die Tourkarte verloren haben, sind natürlich auch so Spieler wie Vincent van der Voort und Adrian Lewis, die jetzt natürlich auch gar nicht mehr es versucht haben, aber auch ein Rednentjes nicht mehr auf der Tour und natürlich auch ein Mervyn King und wahrscheinlich eben auch Simon Whitlock, das haben wir ja schon thematisiert, das ist ein Name, der zittern muss, ist noch nicht ganz amtlich, weil Steve Beaton natürlich die Karte abgibt, da kann dann Platz 65 reichen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er noch überholt wird und zwar von Wesley Plaisir, wenn der Ryosei Atsumoto besiegt, dann verliert Whitlock garantiert die Karte, mal schauen, ob er dann in die Q-School geht. An der Q-School so gerade vorbei, an dem Kelch gerade vorbei, kommt wahrscheinlich Boris Krözmer, er hat sich zwar nicht für die WM qualifiziert, aber das sollte sich am Ende, wenn da nichts Verrücktes passiert, irgendwie noch ausgehen mit der Karte.
Naja, wer weiß, am Ende kommt wieder der nächste Luke Littler um die Ecke und dann ist alles wieder Pustekuchen. Also dahinter kann noch ein bisschen was passieren, dann kann man da potenziell noch rausfallen, wenn da ein, zwei, drei Spieler ordentlich Dampf machen. Aber grundsätzlich hat er eigentlich genügend Polster. Also wenn alles normal läuft, sollte es reichen, aber was ist in diesem Darts-Jahr 2024 schon normal?
Ja, ausgerechnet so ein Jeffrey de Swaan, der könnte da noch eine Rolle spielen, wenn er irgendwie sensationell zwei Spiele bei der WM gewinnt. Wenn er die Form wieder an den Tag legt wie gegen Krone, wäre auch das sicherlich möglich. Sprechen wir dann jetzt nochmal, ja?
Für Jeffrey de Swaan geht es damit ja übrigens auch um die Tourkarte, ne? Also wenn Jeffrey de Swaan dann nicht abliefert, dann verliert er die Tourkarte.
Genauso sieht es für Nick Kenny aus und für Robert Owen, also auch für die beiden Waliser geht es hier um richtig viel. Das wären dann aber auch die einzigen Kandidaten, die wirklich realistisch auch noch die Tourkarte behalten können. Ansonsten sind das ja alle Spieler, die im ersten Tourkartenjahr sind oder eben Spieler, die über International Qualifier Wege hier reinkommen. Und da bräuchte es dann schon einen Erfolg littlerschen Ausmaßes, um hier wirklich in die Top 64 einzuziehen. Vielleicht jetzt, wo wir jetzt alle 96 Teilnehmer nochmal rund haben, können wir nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten liefern. Es sind 14 Debütanten in diesem Jahr bei der WM und darunter ja auch zwei Deutsche. Also ein großer Anteil, ein Siebtel würde man sagen, der Debütanten kommt aus Deutschland mit Nico Springer und Kai Gotthardt.
Ich hatte eigentlich auf diesen Moment gehofft, dass ich dich fragen kann, wer deine Favoriten in diesem Jahr bei der WM sind und du dann in dem Moment alle 96 Spieler nennst. Aber gut, haben wir so schon durch. Ja, die 14 Debütanten, damit wir sie einmal ganz kurz nennen. Plaisir, Harrell, Atsumoto, Belmont, Comito, Gotthardt, Grabavac, Griffin, Lee, Van Leuven, Merckx, Springer, Sweeting und Teulo. Das sind die Debütanten in diesem Jahr. 14 Spieler, du hast es gesagt, zwei, die aus Deutschland kommen. Und generell haben wir bei der WM in diesem Jahr 28 verschiedene Nationen mit dabei. England mit ganzen 26 Spielern am Start, die Niederlande mit 16 und Deutschland und Wales danach jeweils mit 6 Spielern. Also Deutschland mittlerweile, so kann man es sich natürlich auch schönreden, schon die drittstärkste Nation hier bei der WM.
Aber eben nicht mehr alleine die drittstärkste Nation, weil die Waliser jetzt eben noch mit Rhys Griffin einen weiteren Starter reingebracht haben über den PDPA Qualifier. Ich finde, die Betonung bei England 26 Spieler sollte eher auf die 16 der Niederländer gehen, weil nur noch 10 Unterschied zwischen Niederlande und England, gerade wenn wir doch uns anschauen, wie viel mehr Spieler es auf der Tour generell gibt. Das ist schon krass, also für die Niederlande ein überragend besetztes Teilnehmerfeld, und wenn wir da noch hinzufügen, es war ja sogar noch ein bisschen mehr drin. Also wir hatten einen Jimmy van Schie im Finale des Western Europe Qualifiers, also dementsprechend, ja, da war sogar noch ein bisschen mehr.
Wir hatten Jurjen van der Velde jetzt im Finale der Jugend-WM.
Und stell dir das mal vor, dann wäre das ja noch enger mutmaßlich, also für die Niederlande wirklich eine arbeitsreiche Zeit dann auch für die Journalistenkollegen vor Ort. Da gibt es natürlich dann quasi gar keinen Tag mehr ohne niederländisches Spiel.
Das trifft auf uns nicht zu, aber trotzdem wird es nicht minder arbeitsreich für uns, so muss man es auch sagen. Und damit jetzt wirklich der Haken hinter alles, was in diesem Jahr war. Und jetzt schauen wir das erste Mal auf die WM-Auslosung und läuten das Ganze so ein bisschen hier ein. Wir gehen da jetzt ein bisschen schneller drüber, haben uns so ein paar Spiele rausgepickt. Am Freitag, die Folge, wird dann unsere große WM-Prediction sein. Wir nutzen dazu das Tool bei uns von MyDartCoach, was kostenfrei bei uns auf der Website von jedem genutzt werden kann, wo man die WM komplett durchtippen kann und so weiter.
Und was wir auch jetzt schon in die Folgenbeschreibung packen, ne? Also das ist ja jetzt schon in dieser Folge auch in der Folgenbeschreibung
drin. Guter Punkt. Also das gibt's auch in der Folgenbeschreibung. Gerne mal runterscrollen, in die Shownotes schauen. Dort könnt ihr die ganze WM Spiel für Spiel durchtippen, habt dann einen schönen Plan, der sich daraus ergibt, könnt das am Ende als PDF runterladen und so weiter und so fort. Findet zu jedem der 96 Spieler nochmal Informationen zu deren Leistung bei den internationalen Qualifikanten, wie sie zur WM gekommen sind und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr ja nicht jede Folge von Checkout gehört in diesem Jahr. Das wäre zwar eine Straftat, aber soll ja vorkommen. Aber jetzt lass uns erstmal über so ein paar ausgewählte Spiele sprechen, bevor wir dann am Freitag wirklich in das ganze Draw den Deep Dive wagen.
Ja, erstmal die Frage nach dem Highlight. Was ist dein Highlight jetzt von dem Erstrunden-Lineup oder vielleicht in Kombination mit dem Zweitrunden-Lineup? Ich hätte da wirklich eine Ecke im Baum, die mir sehr ins Auge springt, und zwar auch mit deutscher Beteiligung.
Ich habe zwei. Also ich habe so zwei kleine Ecken. Die eine Ecke, da bin ich mir zu 110% sicher, dass du die meinst, weil das ist nominell ein Wahnsinns-Draw. Erste Runde Scott Williams gegen Nico Springer und dann der Sieger gegen Rob Cross. Also das wird wirklich schon, das wird ein richtig, richtig hartes Ding.
Vor allen Dingen auch Cross und Williams, die zocken ja auch zusammen, selbes Management, also dementsprechend ganz, ganz besondere Partie. Und Scott Williams spricht ja auch nur immer von Bobby Cross, der hat die ganze WM eigentlich nur von Bobby Cross gesprochen und wie sehr auch das gemeinsame Training dann seinen Erfolg mit möglich gemacht hat.
Von daher, das wäre ein besonderes Spiel, wenn es dazu kommen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nico Springer was dagegen haben wird. Darüber sprechen wir dann gleich in 2-3 Minuten. Das zweite Spiel, was mir wirklich ins Auge gesprungen ist, oder die Ecke, das hat jetzt nicht unbedingt sportlich was damit zu tun. Das ist die potenzielle Partie zwischen Luke Littler und Fallon Sherrock. Fallon Sherrock wird spielen gegen Ryan Meikle in der ersten Runde, müsste da natürlich erstmal durchkommen. Wenn sie dann spielt gegen Luke Littler, an Nummer 4 gesetzt, ist für mich jetzt nicht das riesensportliche Ding. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass Luke Littler da wirklich der haushohe Favorit ist. Aber das könnte medial für die Dart-Szene, für die Dart-WM auch vor Weihnachten schon einen absoluten Mega-Push geben. Halt einfach, weil das eine Schlagzeile ist, die wird sich so unfassbar verkaufen. Also abseits jetzt von dem sportlichen Wert, ich glaube, Fallon Sherrock und Luke Littler, das sind die zwei Leute von der Dart-WM, die Außenstehende aus der Szene ja vielleicht am ehesten mitbekommen haben in den letzten 2-3 Jahren und sagen, okay, das könnte wirklich ein ganz großes Ding medial werden für den Sport.
Ja, in der Tat, Luke Littler gegen Fallon Sherrock wäre vor allen Dingen für so einen frühen Zeitpunkt der WM schon ein erster, auch medial großer Kracher. Und nicht nur die Zuschauer im Alexandra Palace wären in dieser Erstrundenpartie zwischen Ryan Meikle und Fallon Sherrick natürlich klar für Fallon Sherrick sein, sondern natürlich auch alle Medienvertreter, weil die natürlich auch wissen, also die Klickzahlen, die werden in die Höhe schnellen, wenn es wirklich zu diesem Matchup kommen würde. Littler gegen Sherrick. Ich glaube ehrlicherweise nicht dran. Für mich Meikle ein zu stabiler Spieler, der auch übrigens schon mal eine Frau geschlagen hat im Ali Pally mit Lisa Ashton. Müsste vor 2 Jahren gewesen sein. Das war durchaus knapp mit 3-2. Aber ja, am Ende sollte hier vielleicht auch für Fallon Sherrick mit dem Publikum im Rücken und natürlich auch mit der doch immer noch positiven Legacy, ihrer persönlichen Legacy im Duell der beiden Friseure was möglich sein.
Ja, das Duell der beiden Scherenheber, der beiden Friseure hier im Ali Pally.
Das ist dann nicht der Klassiko, das ist der Scherico. Der Barber gegen die Friseurin. Fantastisch.
Ja, der Barber gegen die Barberin. Also schauen wir doch mal in dieser Partie, was kommen wird. Ansonsten vielleicht noch so ein bisschen jetzt so ein paar Spiele, ja, Highlight-Spiele im Überblick einmal schnell, bevor wir dann gleich über die Deutschen und Deutschsprachigen sprechen werden. Luke Humphries gegen den Sieger aus Thibaut Tricol und Joe Comito. Tricol, wir haben gesehen, er kann auch den Top-10-Spielern gefährlich werden. Ob er das jetzt bei der WM machen wird, bezweifle ich.
Und damit wissen wir jetzt auch schon, bevor jetzt Mittwoch, Donnerstag die genauen Ansetzungen, die Termine rauskommen, der erste Spieler, der die neue WM-Bühne, also in diesem Jahr die WM-Bühne betreten wird von den 96, wird Joe Comito sein. Danach kommt Thibaut Tricol und noch an dem ersten Abend wird der Sieger der beiden dann auf Luke Humphries treffen. Ich gehe stark davon aus, dass es Tricol sein wird und ja, vielleicht ist ja Tricol wieder derjenige, der People's Champion wie gegen Gervin Price, der unbekannte Franzose, der dann plötzlich den Weltmeister rausnimmt, glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, es ist immer noch ein glückliches Los für Humphries, aber ja, Tricol für ihn sicherlich großartig und auch fürs französische Darts. Also wenn da schon zum zweiten Mal überhaupt ein Franzose daran teilnimmt, wieder Tricol und dann bekommst du so ein Spiel, dann ist das natürlich auch für Darts in Frankreich eine große Geschichte.
Ja, ansonsten haben wir noch die Partie zwischen Michael Smith, der dann spielen wird gegen den Sieger aus Kevin Dutz und Noah-Lynn van Leuven. Definitiv Noah-Lynn van Leuven im Ali Pally, die ihn ein bisschen Aufsehen erregen wird. Rein sportlich gehe ich mal von Kevin Dutz aus. Und auch das könnte potenziell ein Spiel sein. Ich meine, es ist ein Spiel, was sich da auch wiederholt, wo Kevin Dutz diesmal Michael Smith ein bisschen gefährlicher werden könnte.
In Summe finde ich aber, dass die Top 4, wenn man die im Paket betrachtet, jetzt nicht die schwierigsten Auslosungen haben. Also Humphries gegen Tricol, Michael Smith gegen Kevin Dutz, Michael van Gerwen an 3 gesetzt gegen den Sieger aus James Harrell, Jim Long. Da würde ich mich sogar trauen, vielleicht eher sogar den Kanadier zu sehen. Aber das sind alles keine Spieler, die jetzt irgendwie so richtig für Bauchschmerzen sorgen dürften. Es waren ja auch andere Möglichkeiten da, viele andere Möglichkeiten im Topf. Deswegen kann es dann vielleicht erst wieder nach Weihnachten so richtig interessant werden, was das Favoritensterben anbetrifft. Aber das fiel mir auch schon im letzten Jahr auf, als ich dann, glaube ich, auch die Auslosung als relativ langweilig bezeichnet habe mit Blick auf die zweite Runde. In diesem Jahr zumindest jetzt auch für die Top 4 wieder eigentlich relativ einfache Geschichten.
Die Frage ist halt, wie weit man Favoriten definiert, ob man da jetzt nur bei der Setzlistenposition ist, weil dann, das ist was, da werden wir, ja, wie gesagt, in der Freitagsfolge detailliert drauf zu sprechen kommen. Peter Wright, Dave Chisnell und Joseph David Cullen, die könnten allesamt wirklich sehr, sehr früh strugglen. Ich meine, es sind unsere Sorgenkinder und wenn man sich das Draw anschaut, dann könnte da wirklich ganz früh auch Ende sein. Ich meine, wir werden wieder eine Menge Upsets in Runde 2 haben. Es ist jedes Mal so, auch eine Menge, die wir nicht auf dem Schirm haben, aber die drei, die müssen sich schon warm anziehen.
Ja, gerade Peter Wright gegen Wesley Plaisir, da sehe ich ihn nicht favorisiert. Und Chisnell und Cullen sind natürlich auch in keiner guten Form. Gerade Cullen gegen Nyman, also da ist die Favoritenrolle ja klar auf Seiten des Niederländers, der auch zuvor in Anführungsstrichen nur den südafrikanischen Qualifikanten Cameron Carolissen rausnehmen muss. Also dementsprechend, ja, das ist eine sehr, sehr gute Auslosung für Wessel Nyman. Da könnte es dann nach Weihnachten zum Aufeinandertreffen mit Gervin Price kommen. Das wäre hier eine mögliche Partie. Also ich habe schon richtig Bock drauf. Oder Kim Heibrechts gegen Nyman, das haben wir jetzt erst bei den PC Finals gesehen, wäre auch eine mögliche Drittrundenpartie. Also wir spinnen schon ein bisschen zu detailliert vielleicht rum. Lass uns da es bei auch belassen, damit wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden alle Partien durchsprechen in der nächsten Folge und werden jetzt zumindest aber noch auf die deutschen Spieler zu sprechen kommen.
Ja, lass uns das machen. Wir sprechen über Martin Schindler in Runde 2. Er wird spielen gegen den Sieger aus Callan Ritz und Romeo Grabavac. Für mich leichte Tendenz, dass Martin gegen Callan Ritz spielen wird. Aber beide Ergebnisse würden mich nicht komplett überraschen, gegen wen er hier spielen wird. Er wird definitiv der Favorit sein. Ich glaube auch, dass er da dann durchkommen wird und wird dann in Runde 3 spielen gegen den Sieger aus Dimitri Vandenberg, Willy O'Connor und Dylan Slevin. Potenziell gegen Dimitri Vandenberg. Und da muss man schon sagen, also bei diesen 6 Namen, die ich jetzt hier genannt habe, um in Runde 4 einzuziehen, Martin für mich der Favorit, am Ende in Runde 4 zu stehen.
Und das ist nicht selbstverständlich, weil Martin ist die 22 der Welt. Da bist du nominell natürlich ein Spieler, der es in Runde 3 erstmal schaffen sollte. Aber das war jetzt auch schon vor der Auslosung klar. Nachdem die Setzpositionen festgezurrt wurden, war natürlich klar, für Martin und auch für Gabriel ergeben sich hier wirklich gute Chancen. Und das sind, man kann es nur so konstatieren, das sind Traumlose. Für die 22 und 27 der Welt sind das Traumlose. Natürlich kannst du auch in deinem Auftaktspiel als Martin Schindler gegen Romeo Grabavac oder Callan Ritz, wenn es ganz blöd läuft, rausgehen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, Ritz ist sogar einer der Spieler. Ich meine, wir wissen alle, wenn da jetzt Karneval wäre, dann würde er im Nervenkostüm gehen und zwar in einem ganz dünnen. Ne? Also dementsprechend, das ist für mich ein Spieler, den auch Martin in der Tasche hat. Und vielleicht schafft es sogar Grabavac, Ritz rauszunehmen. Bei Gabriel Clemens bin ich mir da ein bisschen unsicherer, ehrlicherweise. Nils Sonnefeld, Robert Owen, bin ich bei Sonnefeld und dann ist Sonnefeld auch ein Spieler, der vielleicht gefährlich wird für einen Gabriel Clemens, aber auch da, wenn du vielleicht die WM-Erfahrung mit einbeziehst, ne, aber ja, wissen jetzt auch nicht, ob Gabriel so befreit aufspielt, denn er hat viel zu verteidigen. Stand jetzt wäre er nicht mehr in den Top 32 nach der WM, weil er jetzt hier das Halbfinale verteidigt, aber insgesamt im Falle eines Sieges wäre dann Dave Chisnell, Ricky Evans oder Gordon Mason sein Gegner. Also da kannst du wirklich mal guten Gewissens rumspinnen in Richtung Achtelfinale. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir hier über die besten 2 deutschen Spieler sprechen, als in Anführungsstrichen nur 22 und 27.
Ja, ich meine, von der Auslosung her geht das Ganze schon fit. Also du hättest ja potenziell auch, ich sag mal jetzt, als Proto-Qualifikanten in der ersten Runde, weiß ich nicht, Wessel Nyman, Ricardo Pietrezko oder Scott Williams haben können.
Ja, oder und Scott dann Williams, Nico Springer, ne? Also es war ja möglich.
Genau. Ja. Zum Beispiel. Oder ich sag mal noch schlimmer, Wessel Nyman, Nico Springer. Das als Paarung in der ersten Runde, dann gegen den Sieger daraus spielen. Also das wäre wahrscheinlich das absolute Horrorlos gewesen. So gehe ich mal davon aus, muss ich ehrlicherweise sagen, dass Gabriel Clemens hier durchkommt, auch wenn er gegen Nils Sonnefeld potenziell vielleicht nicht eine ganz einfache oder eine nicht zu unterschätzende Aufgabe hätte. Und dann würde er spielen gegen den Sieger aus Dave Chisnell, Ricky Evans und Gordon Mathers. Es würde mich nicht wundern, wenn er in der dritten Runde gegen Ricky Evans spielt und nicht gegen Dave Chisnell. Und wenn Gaga dann sein Spiel ans Board bekommt, was ja, ich sag mal, dann in der dritten Runde auch schon bis 4 Sätze gespielt wird und so weiter und ihm potenziell gegen den Ricky Evans auch zugutekommt, weil Gagas Standard ist ja nicht schlecht. Er hat nur dann häufig so 4-5 Lecks, die er verschläft, wo er Darts auf Doppel auslässt, wie auch immer. Das wird ihm ein bisschen zugutekommen. Dann ist auch hier wirklich was möglich durchzukommen und dann, das hat, glaube ich, noch nicht jeder auf dem Schirm, hätten wir die Paarung in Runde 4 zwischen Martin Schindler und Gabriel Clemens im Alley-Pally. Und das wäre aus deutscher Sicht auch rein medial als Push für den Sport und so weiter und so fort halt auch wieder ein ganz großes Ding, weil es auch damit einhergehend bedeutet, dass wir ganz sicher einen Deutschen im Viertelfinale haben.
Ja, und ich würde es auch genauso positiv sehen. Man ist ja immer geneigt zu sagen, ah, ist ja blöd, dann nehmen die sich gegenseitig raus. Aber auch hier wieder, ich spreche wieder von, es ist nicht selbstverständlich, dass es eine realistische Chance gibt, für beide im Achtelfinale zu stehen. Und dann wären aber auch im Normalfall die 22 und die 27 in einem Achtelfinale Außenseiter. In dem Fall wäre es eine direkte Partie gegeneinander und einer stünde im Viertelfinale. Und ich halte das für möglich. Das war schon möglich vor der Auslosung, seitdem gestern Abend klar wurde, wir gehen mit 22 gegen 11, also Schindler gegen Vandenberg und 27 gegen 6, Clemens gegen Chisnell in die WM. Da war schon klar, hier gibt es eine große Möglichkeit vergleichsweise. Jetzt ist die Möglichkeit größer geworden und ich sag dir warum, weil eben keiner der genannten großen Namen aus dem Proto-Topf hier mit zugelost wurde. Wenn hier ein Naiman drin wäre, jetzt nur mal hypothetisch gesprochen, oder auch ein Loopman oder auch ein Edhaus, wäre das Ganze viel offener, als es jetzt ist. So habe ich hier das Gefühl, dass hier richtig was gehen kann für beide und zumindest dann für einen, dass wir zumindest einen im Achtelfinale haben. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sogar recht hoch.
Na, da können Martin und Gaga ja froh sein, dass sie nicht gegen den Proto-Qualifikanten aka die Nummer 29 der Welt, Richie Edhaus, ran müssen in Runde 2.
Es ist schon spät.
Alles gut. Ja, es ist schon spät und die Aufnahme ist lang. Es sei dir verziehen. Ich meine, du machst hier mal einen Fehler. Ich habe meine Fehler in den Calls, in den Predictions, die ich abgebe. Und das bei vollem Bewusstsein.
Egal, lass ob Richie Edhaus oder Luke Woodhouse, Hauptsache Haus, ne?
So, lass uns jetzt sprechen über die Partie zwischen Ricardo Petrezko und Chao Chen Song in einer möglichen zweiten Runde dann auch noch gegen Gian van Veen. Ich weiß, du willst davon nichts hören. Ich sage, das ist eine richtig schwere Auftaktpartie für Ricardo. Ich habe Chao Chen Song von den internationalen Qualifikanten sehr groß auf der Rechnung und sage, das ist alles andere als ein Selbstläufer.
Ja, bei mir ist er nicht so groß auf der Rechnung. Ich unterschätze ihn auch nicht, aber bis dato hat er außerhalb von China irgendwie noch nie gut gespielt. Und dementsprechend habe ich hier schon sehr großes Vertrauen in Ricardo, dass er die erste Runde übersteht. Und dann wäre es auch ein sehr, sehr interessantes Duell mit Gian van Veen. Da ist er dann Außenseiter. Aber auch das natürlich jetzt irgendwie eine Losung. Das ist jetzt nicht die Hölle auf Erden. Ne? Natürlich hätte er sich, wie wahrscheinlich jeder andere auch, irgendwie ein potenzielles Matchup mit einem Joe Cullen oder einem Peter Wright gewünscht. Aber ja, also Ricardo ist zumindest nicht der unerfahrene Mann, wenn es dazu kommen sollte. Aber first things first, du hast ja recht, erstmal den Chinesen bezwingen und dann über die zweite Runde nachdenken.
Florian Hempel, der muss ran gegen Jeffrey de Swaan. In der Losung wäre es potenziell bei Sieg von Paul Krone zum deutschen Duell in der ersten Runde gekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass Florian Hempel da durchkommt, aber es wird auch keine einfache Partie. Also für mich maximal eine 55-45er Partie, auch weil Jeffrey de Swaan schon wirklich ein bisschen Erfahrung mitbringt und mich heute an diesem Tag auch überzeugt hat. Also ich fand, heute hat er wirklich sehr, sehr ordentliche Darts gespielt. Danach gegen Daryl Gurney kann sein. Kann alles gehen, kann relativ entspannt 3-0 Hempel werden, kann aber auch relativ schnell 3-0 Gurney werden.
Aber ich sag dir, was das Problem ist und was gut ist für Flo Hempel. Jeffrey de Swaan hat heute an diesem PDPA-Qualifier-Tag nicht um den Erhalt der Tourkarte gespielt. Das war gar nicht bei ihm auf dem Zettel. Wird jetzt aber der Fall sein, weil die Auslosung lässt Spielraum. Die lässt sogar Spielraum für 2 Siege. Jeffrey de Swaan wird mit der Ambition zur WM fahren, die Tourkarte zu halten. Und ich glaube, das ist gut für Florian Hempel, weil auch Jeffrey de Swaan ist ein Spieler nicht mit dem allerbesten Nervenkostüm. Deswegen wäre meine These, ich bin optimistischer und sage 70-30 Hempel.
Und 2 Siege würden für de Swaan reichen.
Also sicher
er wird
reichen,
sich
genau.
denken, er wird, es wird sicher reichen und er wird sich denken, Hempel, Gurney ist was drinne und dann habe ich meine Tourkarte.
Und das ist ja auch nicht unrealistisch. Klar, Gurney hat gute Anzeichen gezeigt, konstant ist der Mann aber auch nicht. Und Jeffrey de Swaan ist auch immer noch ein Spieler, das haben wir heute gegen Krone gesehen. Der kann 20 gute Minuten erreichen und dann hast du schon mal 2 Sätze. Und dann bist du auch nicht mehr weit weg. Also dementsprechend, ich glaube nur, dass es dazu führen wird, dass er eher verkrampfen wird. Der wird nicht so aufspielen wie heute. Und das ist gut für Hempel, der sich wohlfühlt, der immer die erste Runde überstanden hat im Ellipelli. Und dann auch Hempel gegen Gurney würde ich unfassbar gerne sehen. Ich glaube, da wäre auch was drin.
Wie viel denkst du, ist drinne für Nico Springer in der Sektion mit Scott Williams und Rob Cross? Es ist die absolute Hammer-Sektion. Rob Cross an Nummer 5 gesetzt, der wird wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn er Haare hätte, würde er sie raufen. Also das ist eine Auslosung, die du, glaube ich, auf gar keinen Fall bekommen möchtest. Also mit Scott Williams und Nico Springer rein spielerisch nicht, mit Scott Williams rein menschlich nicht, also jetzt nicht wegen Scott Williams, sondern einfach, weil die beiden sich so gut kennen und aufeinander hocken.
Ich dachte, du hast ihm den Weltkriegsvergleich nicht verziehen, was natürlich auch fair enough wäre. Ne? Das natürlich auch
Nein, der
dunkle Schatten über Scott Williams sensationeller WM-Kampagne im letzten Jahr dürfen wir nicht unerwähnt lassen und trotzdem hat sich auch dafür entschuldigt. Aber ich weiß, wie du es gemeint hast. Nico Springer, Scott Williams, ich glaube erstmal für den neutralen Beobachter, wie man so schön sagt, das könnte die beste Partie der ersten Runde werden. Das hat das Potenzial, dass sich beide so ein bisschen anstacheln. Weil das ist auch, das ist auch so das Naturell von Scott Williams, glaube ich. Ich glaube, der will auch diese Spiele haben. Ich glaube, der würde sich deutlich schwerer tun gegen einen Rashad Sweeting oder so im Scoring.
Also Springer Williams, da kann richtig Feuer drin sein. Die können auch beide ordentlich Emotionen in die Partie reinbringen. Das kann ein richtiges Scoring-Festival werden. Man darf nicht vergessen, Nico Springer, der ist Debütant. Scott Williams hat bei der WM gute Erfahrungen, nimmt das Halbfinale mit, dieser fantastische Sieg über Michael van Gerwen und so weiter. Also da kann wirklich viel passieren. Für mich eine 50-50-Partie. Die beiden haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, dieses Jahr auch auf der European Tour einmal gegeneinander gespielt. Das konnte Scott Williams für sich entscheiden. Also ich traue Nico viel zu. Ich würde aus dem Bauch heraus wahrscheinlich mit Scott Williams gehen. Aber wenn Nico diese Partie gewinnt, dann traue ich ihm auch zu, dass er einen ganz großen Run starten kann. Aber Voraussetzung dafür ist, dass er diese Partie gewinnt. Also da habe ich jetzt ja mal wieder richtig einen rausgehauen.
Ja, aber es ist halt wirklich schwer. Es ist untippbar. Ich bin auch geneigt zu sagen, Bauch sagt 60-40 Scott Williams, weil natürlich auch die letzte WM da mit reinspielt. Und ich würde vielleicht mal ganz kurz, bevor wir es auch abschließend bewerten können, ich würde eine Gegenfrage stellen. Würdest du oder hast du das Gefühl, weil ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen ins Hinterstübchen jetzt eingepflanzt, dass doch sehr auch der frische Eindruck von Scott Williams hier gerade eine Rolle spielt. Ich glaube, ohne die PC Finals würde ich dieses Spiel ein bisschen positiver für Nico bewerten.
Nee, da gehe ich dagegen. Also ich glaube nicht, also bei mir würde ich sagen, dass das einfach generell was mit Scott Williams zu tun hat, wenn er dann auf der größten Dartsbühne des Jahres steht. Weil da ist er auch wieder so ein Spieler.
Micha.
Ja, genau. Einfach, weil er so schön reden kann. Also das ist es. Nein, also weil ich glaube, dass er dann nochmal so ein paar Prozente draufpacken wird. Das ist wie Dimitri Vandenberg bei einem Major-Turnier. Da kriegst du auch einfach immer 5% mehr.
Dann noch eine letzte Frage zu diesem Spiel. Man merkt, wie sehr uns das beschäftigt. Aber These, Nico Springer ist ja für Scott Williams ein unbekannter Spieler eigentlich. Jetzt mal abseits von diesem European Tour Match. Ich weiß jetzt nicht, wie nerdig ein Scott Williams unterwegs ist und wie sehr auch ein Scott Williams damit rechnet, dass da wirklich jemand sein kann, der 100 spielen kann. Was wir alle
Doch,
wissen.
Doch, das weiß der.
Ja, aber hat er nicht in der Theorie, aber hat er wirklich, geht er in dieses Spiel und denkt sich, ich muss hier schon richtig kämpfen, ich muss hier genauso sehr kämpfen, wie das gegen Bobby Cross der Fall wäre.
Ja, da bin ich fest von überzeugt.
Das ist jemand, blöd für Nico.
Das ist doof für Nico, das stimmt, aber jemand, der so sehr drinne war, die Challenge-Tour dominiert hat, da alles mitbekommen hat, der weiß, wenn jemand auf der Development-Tour so abgeliefert hat und sich über die Development-Tour qualifiziert hat, bei dem Niveau, was da aktuell auf der Development-Tour herrscht, wenn es darüber jemand schafft zur WM, dann muss das jemand sein, der potenziell auch hier bei seinem Ali-Pelli-Debüt 105 spielt.
Ja, ich bin gespannt auch, was vielleicht dann auch Nico im Vorfeld dieses Spiel sagen wird, das ist natürlich sicherlich eine Partie, die uns jetzt auch noch wochenlang begleiten wird. Also das werden wir jetzt nicht zum letzten Mal besprochen haben in diversen Vorschaufolgen auf die Weltmeisterschaft. Sprechen wir auch noch über den 6. Deutschen im Bunde, Kai Gotthardt, der weitere Debütant. Er wird gegen Alan Suter spielen in Runde 1, gegen den Feuerwehrmann, gegen den Blindenhund-Trainer. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie leider im letzten Jahr nicht hören können, weil Alan Suter damals, ich glaube, das war sogar der höchstplatzierte Spieler, das war der D'Souza dieses Jahres, der also der höchstplatzierte Spieler war in der Order of Merit, aber die WM-Quali nicht geschafft hat. Alan Suter diesmal wieder dabei und natürlich Favorit gegen Kai Gotthardt und trotzdem vielleicht auch ein bisschen was möglich, wenn Kai so spielt wie auf der Super League-Bühne?
Ja, also ich glaube, dass für Kai eine Außenseiterchance auf jeden Fall da ist, weil er auch so ein bisschen diese, ja, diese Scheiß-Egal-Attitüde hat. Also egal, wo ich spiele, gegen wen ich spiele, ich mache hier mein Ding und spiele meine guten Darts. Und da traue ich ihm schon zu, das, was potenziell drin sein kann. Für mich, ja, in diesem Fall eine 70-30-Partie zugunsten von Alan Suter. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass egal, wer von beiden diese Partie gewinnt, dass dann gegen die Nummer 8 Stephen Bunting Schluss sein würde in Runde 2. Nichtsdestotrotz wäre es für Kai Gotthardt natürlich ein sehr großer Erfolg, erstmal in die zweite Runde zu kommen.
Und damit machen wir jetzt weiter, machen wir noch nicht Schluss, denn wir müssen auch noch sprechen über die weiteren Spiele aus dem deutschsprachigen Raum. Menzo Suljovic wird spielen gegen Matt Campbell, als einziger Österreicher dabei, und Matt Campbell auf den letzten Drücker ins Feld gekommen. Menzo Suljovic gegen Mervyn King hätte ich noch ein bisschen lieber gesehen, wäre so ein richtiges Vintage-Duell geworden, aber Matt Campbell hat den Decider gegen King gewonnen und gegen Suljovic vielleicht 50-50. Ich glaube aber, der Trend spricht eher für Menzo. Also ich bin schon bei Menzo, dass er sich hier durchsetzt und dann gegen Ryan Searle ran darf.
Ja, 50-50 trifft es in meinen Augen relativ gut. Also für mich eine sehr ausgeglichene Partie. Da kann alles passieren. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier über die volle Distanz gehen, wenn das 3-2 ausgeht und dann auch im fünften Satz nochmal ein 3-2 wird. Also da ist wirklich alles Mögliche drin. Aber auch in dieser Partie, also egal wer da durchkommt, ich glaube gegen Ryan Searle wird dann Schluss sein. Dann nochmal aus Schweizer Sicht, Stefan Belmont, der spielt gegen Jermaine Vatimena und danach potenziell gegen einen James Wade. Er hätte es auch einen Ticken einfacher erwischen können, muss man sagen. Natürlich schon ein sehr, sehr großer Erfolg, hier mit dabei zu sein. Traust du dich zu sagen, Jermaine Vatimena kommt hier insgesamt durch?
Ja, absolut. Also ich traue mich erstmal nicht, auf Belmont zu gehen. Ich sehe kein Überraschungspotenzial, was höher ist als 5%. Irgendwas ist immer möglich, aber Vatimena hat jetzt gerade die Form seines Lebens, sagt er auch. Und dann bin ich einfach gespannt, ob wir eine wunderbare Szene am Ende des Spiels gegen Wade sehen werden. Und zwar dann, wenn Vatimena gewinnt. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch in einem engen Spiel und dann zum Knuddelbär-Move
ansetzt. Zum Zungenkuss ansetzt.
Ganz ehrlich, das wäre wirklich, also das wird wirklich episch. Wade wird sich vielleicht schon im Vorfeld der Partie damit beschäftigen, wo der schnellste Weg runter ist. weil also das hat natürlich wirklich Potenzial, auch eng zu werden, auch emotional zu werden. Und dann kennen wir Jermaine Vatimena. Aber siehst du es anders? Also würdest du sagen, Wade wäre Favorit gegen Vatimena? Sehe ich nämlich nicht so, ehrlich gesagt.
Doch. Ja? Also Favorit ist er für mich schon, aber knapp. Sehr, sehr knapp. Also ist eine, in meinen Augen eine 60-40-Partie zugunsten von James Wade. Also ich meine, James Wade jetzt auch nicht mit der schlechtesten Form und den schlechtesten Darts überhaupt. Das ist jetzt keiner unserer absoluten Sorgenkinder, über die wir hier sprechen. Und Jermaine Vatimena hat die Form seines Lebens, ja, aber hat jetzt auch nicht die Form von einem Wessel Naiman oder einem Kieran van Veen, muss man sagen. Also von daher, ich sehe Vatimena gegen Belmont durchkommen und dann sehe ich Wade knapp gegen Vatimena durchkommen und dann sehe ich James Wade zum Gegenschlag einer doppelt großen Kuschelattacke gegen Jermaine Vatimena ansetzen.
Das wäre auf jeden Fall unerwarteter als dann doch ein Vatimena-Achtelfinallauf, den ich nämlich so ein bisschen am Horizont sehe. Also Vatimena vielleicht nicht ganz die Power-Scoring-Stärke wie ein Van Veen, wie ein Naiman, aber er hat hier wirklich einen guten Turnierbaum erwischt. Das werden wir aber in aller Detailtiefe in der nächsten Folge besprechen. Und ich würde sagen, jetzt nach knapp einer Stunde und über 35 Minuten ist es auch an der Zeit, diese Folge zu beenden, oder?
Ja, das können wir machen. Natürlich nochmal mit einem kleinen Ausblick auf die Freitagsfolge. Dort gibt es die WM-Prediction. Die gibt es übrigens nicht nur hier auditiv für die Ohren, sondern auch mit Video bei uns auf dem YouTube-Kanal von MyDartCoach. Also da sieht man dann auch noch, wie wir die ganze WM mit unserem Tool durchtippen. Aber kann man natürlich auch hier im Podcast wie gewohnt hören. Und dann noch als kleine Info, die wir auch nicht aussparen sollten, für die Leute, die von Darts wirklich nicht genug bekommen haben. Am Freitag startet die WDF-WM aus deutscher Sicht mit Liam Mendel-Lawrence natürlich eine interessante Kiste und mein Tipp für den WDF-WM-Titel, wenn es mit der PDC-WM schon nicht geklappt hat, lautet Jimmy van Ski.
Ja, wäre auch mein Favorit, ist natürlich langweilig, deswegen Brian Rahman vielleicht? Der muss zwar in Runde 1 schon ran, aber es wäre vielleicht auch nochmal ein Kandidat. Vielleicht auch Matthew Edgar. Ich glaube, das Finale wäre möglich, theoretisch. Edgar gegen Rahman wäre wild, aber ich haue jetzt einfach mal zum Abschluss der Folge einen wilden Tipp raus. Ganz seriös machen wir es in der PDC WM 2025 Prediction-Folge. Deswegen, ich würde sagen, an der Stelle erstmal genug für heute und dann melden wir uns zurück mit allen Details zu allen 64 Spielen der ersten zwei Runden, zu allen 96 Spielern. Jetzt sind es langsam viele Zahlen. Lass uns aufhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.